Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute ja mit einer unserer Lieblingssendungen, mit unserer Lieblingsformate, einem Spezial zu einer Grand Tour. Insbesondere liegt uns allen am Herzen die Tour de France. Insofern ist es ein ganz besonderer, eine besondere Sendung. Es ist unsere Pre-Show zur Tour de France 2018 im schönen Frankreich natürlich. Und da die Tour de France startet, da kommen sie alle aus den Löchern. Da sind sie alle da. Da kriegen wir den Chris auch regelmäßig aus dem Knast raus für 3 Wochen. Der Bewährungshelfer gibt sein Okay. Deswegen möchte ich an dieser Stelle erst den Thomas begrüßen, als Instanz. Immer. Guten Abend.
Hi, grüßt euch.
Und den Chris, wie gesagt.
Hi, grüßt euch.
Der muss erstmal wieder reinfinden. Ne? Im Knast, da redet er primär mit sich selber. Ne? Und aber jetzt hier draußen, da geht's auch wieder. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich habe mir gedacht, Tour de France ist nur einmal im Jahr. Von daher, die WM gibt jetzt auch nicht das her, was man sich vielleicht erhofft hat. Von daher voller Fokus auf die Tour und da bin ich natürlich gern dabei.
Die WM ist doch im September, Ende September, Anfang Oktober, oder?
Ja, da gibt es ja diverse WMs.
Ach so, ja, die richtige, also nicht das Spiel. So, wie geht's uns denn, Thomas? Alles gut in München?
Alles gut, ja, selbst.
Auch, ja, warm, ne? Schön, warm und alles super, alles schön. Wie soll man so eine Sendung jetzt heute beginnen irgendwie ohne, wie hatten wir es vorher genannt im Vorgespräch, den Elefanten im Raum? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Also wir hatten ja kurz überlegt, kommen wir drum herum? Nee, kommen wir nicht. Das erste und vor der Tour wohl am meisten besprochenste Thema wird weiterhin auch sein, die Causa Froome.
Horst Seehofer,
genau. Erst Rücktritt und nochmal von Rücktritt. Wir hatten uns schon gefreut, dann ist er doch wieder da. Die Causa Froome. Also, sollen wir es mal zusammenfassen oder gehen wir davon aus, dass jeder jetzt alles schon mitbekommen hat? Was sich
vielleicht passen wir es kurz erstmal zusammen.
Okay, ja.
Also,
um dann uns zu streiten.
Die Entwicklung der Sachen war ja so, dass es am Wochenende jetzt begann, dass die Meldung aufkam, der Tourveranstalter, die ASO, möchte Chris Froome über den Paragraphen, dass er dem Rennen schaden könnte, den Chris Froome vom Rennen ausschließen. Und ja, einen Tag später, kam dann die Meldung, dass es womöglich einen Freispruch noch vor der Tour geben könnte. Und binnen weniger Stunden, ich will sagen binnen Minuten, war dann auch schon die Meldung da, dass das Verfahren von der UCI gegen Chris Froome eingestellt wird.
Mhm. Es gab doch noch kurzzeitig zwischendurch diese Meldung. Und da hatte ich das so verstanden, dass das heute passieren wird, dass es so eine Art Schiedsgericht gibt mit 3 berufenen Personen, einer von der ASO, einer von der vom Team Sky und eine Person, die von diesen beiden Personen wieder bestimmt wird. Habe ich das?
Das wäre die Lösung. Also wäre halt der weitere Prozess gewesen, wäre es dazu gekommen, dass die ASO versucht hätte, Chris Froome von der Tour auszuschließen. Dann wäre das Ganze vor das nationale französische Olympische Komitee gegangen und dann wäre diese von dir besagte Kommission eingesetzt worden. Und falls da wäre ja auf jeden Fall ein Urteil gefällt worden und dann wäre noch die Möglichkeit da gewesen, vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne vor den CAS zu ziehen.
Mhm. Ja, aber das wurde dann hinfällig. Die 3 Herren hatten sich auf eine ereignisreiche Woche eingestellt, haben dann, als die UCI entschieden hatte, sich sozusagen wieder in den Urlaub verabschiedet. Es waren 3 Franzosen, das fand ich auch so interessant, dass Team Sky da einen Franzosen zumindest benannt hat, warum auch immer. Jetzt müssen wir mal irgendwie das einordnen. Also ich habe schon mehrere Artikel, hat jetzt jeder von uns wahrscheinlich gelesen. Jeder hat schon sich eine Meinung gebildet. Ich glaube auch der alte Spruch, dass we agree to disagree, wird am Ende hier im Raum stehen. Wo seht ihr jetzt den größten schwarzen Peter bei der ganzen Geschichte? Chris, fang du mal an. Du hast so lange geschwiegen. Du hast jetzt genug Worte im Köcher.
Gut, also was ich zuerst mal sagen will, ich fand es eine gute Entscheidung von der ASO, erstmal überhaupt diese Karte zu spielen. Wir gucken uns im Prinzip das Verhalten von Froome, das Verhalten von Sky im Prinzip jetzt seit einem Dreivierteljahr mit an, ohne dass da spürbar irgendwas vorangeht. Von daher fand ich jetzt die Maßnahme, da diesen Paragraphen da rauszuziehen und einfach mal Team Sky wirklich das Messer auf die Brust zu setzen oder dann auch der UCI, fand ich sehr, sehr gelungen. Ich denke, das wäre was gewesen, was vielleicht auch vorherige Rennveranstalter vielleicht auch, wenn es die Regeln hergegeben hätten, auch machen können, hätten machen können. Und wir hätten jetzt die Situation vielleicht jetzt nicht erst eine Woche vor Tourstart. Also das ist das, was ich vielleicht ganz an den Anfang stellen will.
Darf ich, weil da bin ich, da sind wir einer Meinung. Also wir alle hätten das Ganze gerne wahrscheinlich früher geklärt gehabt schon. Meinst du, die ASO hätte das nicht auch schon vor zwei Wochen, drei Wochen, also länger vorher sagen können? Oder dachtest du, die haben sich jetzt einfach zurückgelehnt, haben erstmal gesagt, lassen wir die erstmal kommen und dann am Ende bringen wir diese Aktion im Sinne von auch, ja, also jetzt müssen wir aktiv werden?
Ich denke, es gab da jetzt ja nie eine wirklich feste Frist, bis wann da jetzt ein Urteil gesprochen werden muss. Zumindest ist mir keins bekannt und ich denke, je näher man da an die Tour de France rangerückt ist, umso lauter sind ja auch gewisse Stimmen geworden, die eben nicht das haben wollten, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Wochen dem Giro hätte ergehen können, dass dann im Nachgang dann plötzlich vielleicht der Sieger dann noch nachträglich gesperrt wird und die ganzen Listen wieder ad absurdum geführt werden. Von daher haben sie da wahrscheinlich gesagt, okay, sie warten ab bis zum letztmöglichen Zeitpunkt und dann werden sie aktiv. Von daher, ich fand es auch gut, dass sie da aktiv wurden. Mir kommt der Freispruch jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, dubios vor. Also so nach dem Motto, okay, ihr dürft jetzt nicht teilnehmen und oder du darfst nicht teilnehmen und dann zwei Tage später wird er dann plötzlich freigesprochen. Das wirkt auf mich nicht wirklich seriös, zumal auch noch nicht wirklich belegt ist, wie der Freispruch an der Stelle jetzt überhaupt begründet ist. Und er wirft da auch ein schlechtes Bild auf die sportliche Rechtsprechung der vergangenen Jahre, in der jetzt ebenfalls auf Salbutamol positiv getestete Rennfahrer mit Geldstrafen behaftet wurden oder teilweise in der Vergangenheit beispielsweise Ulissi oder auch Contador auch entsprechend gesperrt wurden.
Mhm. Ich denke also, das größte Problem, also es ist schwierig, da jemanden generell den schwarzen Peter zuzuschieben, aber das Problem dabei ist bei diesem bei der Einstellung des Verfahrens ist einfach die Intransparenz dieser, zum einen dieser Schrift der UCI und zum anderen auch der WADA. Die UCI, ja, verrät eigentlich über wissenschaftliche Ansätze für dieses Urteil nichts in ihrem Urteil. Die WADA geht ein bisschen weiter. Aber auch so formuliert nach dem Motto, normalerweise ist es ja so, dass sich jemand bei so einem auffälligen Test dafür erklären muss. Der muss nachweisen, wie das zustande gekommen ist. Aber im Falle der WADA, die sagen ja jetzt quasi, es ist für Herrn Froome nicht möglich gewesen, diese Bedingungen des Tests, der auffällig war, nachzustellen im Labor. Und somit ist es dann nicht möglich, diese Probe ja, in einem Verfahren zu verwenden.
Ich habe jetzt was ja im Grunde genommen auch eine lächerliche Aussage ist, wenn man da jetzt mal die Alltagssituation, die uns jeden Tag begegnen, oder nicht wirklich täglich begegnen, aber es gibt ja Situationen, da wird jetzt jemand am Steuer erwischt, der hat vorher gekokst, Ecstasy genommen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, gut, ich habe da jetzt einen erhöhten Ecstasy-Wert, weil ich vorher 5 Tage lang nicht geschlafen habe, mir 3 Tage lang die Hucke voll gesoffen habe, ich währenddessen teilweise vielleicht dann auch noch unter anderem Einfluss stand und man dann sagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie das dazu kam und wie und was und wie, dann kann ich mir da keinen Reim mehr draus machen, wie man überhaupt auf diese Argumentationslinie überhaupt gehen kann und wie man die nachvollziehen kann.
Naja, es ist das Problem, glaube ich, dass es so eine Art doppelte Beweislastumkehr ist, ne? Weil einmal es muss einen positiven Test geben, ne? Wenn es einen positiven Test gibt, könnte man ja auch eigentlich sagen, okay, gibt einen positiven Test, der Fahrer wird verurteilt. Aber wenn man in dem Moment dann nochmal, ne, dann ist die Beweislast ja bei der WADA oder UCI oder wer auch immer. Aber wenn man dann nochmal dem Fahrer die Möglichkeit gibt, das zu erklären, also nicht zu sagen, ich habe hier einen positiven Test, du wirst verurteilt, sondern ihm dann die Möglichkeit gibt, die Zweifel auszuräumen. Das finde ich ja schon einen ganz komischen Schritt. Also
das,
dieser erste.
Ja, aber das Problem ist ja, dass aus diesem Dossier nicht hervorgeht, dass es Froome mit seinen Anwälten geschafft hat, diese Zweifel in irgendeiner Hinsicht auszuräumen, sondern nur, dass man sagt, dass es für ihn nicht möglich gewesen ist, ja, quasi diese Zweifel auszuräumen, indem man sagt, es ist nicht möglich gewesen, diese Testbedingungen herzustellen.
Ja, ja, klar. Und das ist ja auch, gestern ging ja dieser Artikel rum, von wegen Dehydration und Testwerte, werdet ihr wahrscheinlich auch gesehen haben, ne?
Wird da irgendjemand der jetzt über 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, gefragt, bist du dehydriert? Oder es wird da einfach der Grenzwert rangezogen? Ich denke zweiteres.
Ja, aber da wird ja auch diese Möglichkeit gar nicht eingeräumt im Rechtssystem. Also da gibt es ja die Möglichkeit nicht.
Die Sportgerichtsbarkeit ist halt nochmal was anderes genau. Als normale Regeln.
Ja, genau.
Ja.
Ne, das ist halt der Punkt. So, und man könnte, wenn man jetzt mit den normalen Maßstäben der normalen Gerichtsbarkeit rangeht, ne, dann wäre das ja eindeutig. Aber es gibt mal dort die anderen Maßstäbe, ne, dass man noch demjenigen sozusagen noch die zweite Chance gibt, es einzuräumen, warum es passiert ist. So, und ich finde, man kann. Um diesen schwarzen Peter, also wir haben jetzt diese drei Parteien, vielleicht noch vier und fünf Parteien, aber ich würde es im Kern auf die drei Parteien, einmal ASO, einmal UCI WADA und einmal Froome Sky antisch. Ich finde, man kann aber Froome und Sky im Moment auch gar keinen Vorwurf machen, dass die alle Mittel und Hebel in Bewegung setzen und einfach ihre Interessen vertreten wollen. Ne? Also ich finde, und ich finde, dass sie hätten es einfach früher erklären können, aber wenn sie nicht dazu gezwungen werden und sie so damit sich durchschlawinern können, dass sie es da nicht machen, ist ja auch irgendwo aus ihrer Position heraus nachvollziehbar.
Also ich sag dir, wie ich vorgehen würde. Ich würde sagen, okay,
Chris, an wessen Stelle, meine ich kurz.
Des Rennveranstalters.
Also der Asuk,
okay. Ich würde jetzt sagen, gut, Chris Froome ist freigesprochen, allerdings sind da jetzt nicht alle Zweifel aus der Welt. Der Paragraph 28 ist für mich als Rennveranstalter immer noch einschlägig, weil ich davon ausgehen kann, dass negatives Licht durch die Teilnahme des Herrn Froome auf die Tour fällt. Wir bleiben beim Ausschluss.
Wäre für mich also so nach Regel und ne, das ist die ASO-Party und die paar, wenn die den nicht auf der Party haben möchten, brauchen die nicht einzuladen. Ja, bin ich völlig bei dir. Also wenn sie konsequent wären, aber dann hätten sie es in der Vergangenheit auch bei anderen Fahrern, hätten sie diesen Paragraphen genauso ziehen müssen. Das Argument kann man auch auf den Tisch bringen. Aber wenn sie vor einer Woche mit diesem Argument sozusagen das auf dem Zaunfall vor sich hergetragen haben, dann finde ich, gibt dieses Urteil ihnen jetzt immer noch nicht irgendwie, hindert sie nicht daran, es trotzdem so zu machen. Absolut, ja. Wenn Prudhomme der harte Hund wäre, der vorgab zu sein, dann kann er es so machen. Und kann man auch nichts gegen argumentieren, finde ich.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht so eine gewisse Kurzschlussreaktion der UCI war.
Ja.
Weil man vielleicht auch Angst davor hat, in einem Falle, dass man jetzt Froome sperrt, von Sky mit einer ganz üblen, kostspieligen Klage überschüttet zu werden. Weil heute wurde halt auch geschrieben, dass dieses Dossier, was Sky eingereicht hat, zum einen an Anwaltskosten 10 Millionen Euro verschlungen hat und 8000 Seiten stark gewesen sein soll. Also da weiß ich nicht, ob das dann vielleicht auch so ein bisschen gewesen ist nach dem Motto, uns ist das jetzt zu heiß, lieber erwirken wir da irgendwie, also sprechen wir ihn frei, als dann uns in die Tinte zu setzen und hinterher dann 50 Millionen an Sky bezahlen zu müssen.
Findet ihr beiden denn, also ich glaube, jeder, der uns regelmäßig gehört hat oder längere Zeit hört, dass ich damit ein geringeres Problem habe als ihr beiden, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man kann ja auch die eigene Seite verstehen und die eigenen Argumente verstehen. Findet ihr es irgendwie falsch, was, also wenn ihr euch jetzt in Team Sky, ihr seid da jetzt der Justiziar von Team Sky oder so, für die ist es doch jetzt eigentlich alles einigermaßen rund gelaufen. Wenn sie jetzt rausgeschlossen werden, sind sie in der Opferrolle, definitiv. Ja, also an deren Stelle ist, wenn ihr da wärt, würdet ihr doch heute Abend ein Fläschchen aufmachen.
Ich würde sagen, auf der rechtlichen Ebene haben sie nichts falsch gemacht, aber natürlich auf der ethischen und moralischen Ebene voll daneben geschlagen.
Ja, aber es ist Profisport. Da ist Ethik und Moral. Da müssen wir uns doch alle nichts vormachen. Nicht jetzt das entscheidende Kriterium. Was denkst
du? Das ist aber die Wahrnehmung gegenüber des Publikums
nach außen. Ja, das stimmt. Wie siehst du das, Chris? Also würdest du als
Also ich kann jetzt Team Sky keinen Vorwurf machen. Das Ziel war von Anfang an, dass man Chris Froome da zur Startberechtigung hieft, dass man keine Sperre für ihn riskiert, dass man ihm den Rücken stärkt und ihm alle rechtlichen Mittel zur Verfügung stellt, die es eben braucht. Von daher haben sie ihr Ziel definitiv erreicht. Wenn man das Ganze aber im größeren Zusammenhang sieht, dann ist das jetzt ja nur ein Fall von vielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann ist da auch mal eine Grenze erreicht.
Aus Sicht der UCI war da und der ASO vielleicht. Ne? Ich wollte jetzt nur mal das Ganze aus deren Blickwinkel sozusagen beleuchten.
Aus Team Sky Sicht ist das sicherlich das Wunschergebnis.
Ja. Und Du meintest eben völlig zu Recht, Thomas, das fand ich auch noch einen interessanten Gedanken, und der steht eben vielleicht im gewissen Zusammenhang auch zu dem, was ich ganz am Anfang mal gefragt habe oder wo ich drüber gesprochen habe. Hat sich die ASO damit einen Gefallen getan, diesen Paragraph, ich glaube 28 ist es, erst so spät in den Raum zu werfen, indem sie damit die UCI in gewisser Hinsicht auch jetzt unter einen Druck gestellt hat, der sie vielleicht zu einer Entscheidung getrieben hat, die sie bei mehr Zeit nicht hätte so treffen müssen oder wollen?
Ich denke, das ist vielleicht auch rechtlich bedingt, weil so wie ich das jetzt laut den Regularien so verstanden habe, ist es für die ASO auch erst möglich, diesen Paragraphen 28 zu ziehen, sobald die Startliste eingereicht ist. Also die hätten das gar nicht vorher machen können, denke ich.
Also interessanter Gedanke, ja. Okay, dann wäre ja noch lustiger gewesen, aber wahrscheinlich war jetzt eine Woche vorher so die Deadline dafür, ne? Also das Team, okay.
Ja, man hat sich ja schon gewundert, warum Sky nicht die Startliste einreicht. Oder da nichts bekannt wird.
Okay. Nee, das hatte ich nicht so mitbekommen. Also sehr, sehr interessanter Gedanke. Oder zusätzliche Informationen. Ja. Jetzt haben wir es so. Was glaubt ihr? Also Chris, du sagst, sagen wir mal so, du fändest es wünschenswert, wenn die ASO durchzieht. Ich fände es einerseits schade, andererseits fände ich es, weil ich würde Froome gerne da sehen. Ich finde es aber andererseits, fände ich so den Radsport grundsätzlich, man kann ja auch größer denken als jetzt für persönliche Vorlieben. Wäre es für den Radsport als solches, fände ich das einerseits gut. Andererseits wäre es halt vielleicht auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Präzedenzfall, den man gar nicht haben möchte. Ne? Weil damit wird man ja dem Veranstalter schon in gewisser Hinsicht die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wer darf starten und wer nicht. Und nicht, dass das einreißt. Weil man hätte ja genauso gut, könnte man jeden anderen Ex-Doper, der früher mal gestartet ist oder jetzt noch was auf dem Kerbholz hätte, genauso dann ausschließen mit diesem Paragraphen. Dafür ist er ja so schwierig.
Aber dafür ist man der Veranstalter, dass man bestimmt, wer am Start ist, und letzten Endes ist das bei jeder privaten Veranstaltung auch so, dass derjenige, der eine Festivität ausrichtet, das Hausrecht hat, und wen man nicht auf der Veranstaltung haben will, dem kann man Hausverbot aussprechen.
Ja, klar. Die Sorge als, ne, du müsstest halt als Fahrer dann auch immer die Sorge haben, okay, ich schinde mich jetzt ein Jahr für meinen Kapitän, und dann fliegt er eine Woche vorher raus und ist damit der Willkür des Veranstalters so ein bisschen ausgeliefert.
Ja, aber das Problem dabei ist ja auch wieder ein rechtliches, weil die Tour de France ist ja Teil der World Tour und somit also steht die UCI übergeordnet über der ASO, und die hätten letzten Endes das letzte Wort. Also 2008 war es zum Beispiel so, da war es ja ein reines Einladungsrennen, also da war es ja kurzzeitig so, dass die Tour de France nicht Teil dieses ganzen Pro-Tour-Zirkus war und man daraufhin auch seitens der ASO einfach Astana ausladen konnte.
Was erleben wir denn jetzt? Steht Chris Froome an der ersten Etappe am Start? Was meint ihr?
Klar.
Warum? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir nur wünschen, dass jetzt endlich mal gewisse Organisationen, sei es die UCI oder sei es die WADA, aufwachen und endlich mal anfangen, klare Regeln zu schaffen für sowas. Dass sowas nicht wieder passiert.
Ich finde, da könnte man auch wirklich, oder nein, man kann zum einen Chris Froome keinen Vorwurf machen, dass er das Bestmögliche für sich rausholen will. Alles andere wäre ja auch irgendwie fast Arbeitsverweigerung. Aber er ist, finde ich zumindest, auch wenn es blöd ist, ihm in die Opferrolle zu schieben, aber er ist auch nicht nur, wenn es so gewesen wäre, dass er gedopt hat, nicht nur Täter, sondern auch Opfer, weil dann hätte man ihn viel früher sperren müssen und viel früher aus dem Verkehr ziehen, weil es ist ja für ihn auch eine Situation, die nicht angenehm ist.
Ja, ich finde es halt so un...
Ja, bitte?
Bitte,
Chris. Ich finde es einfach so uneinheitlich. Wir haben jetzt den Fall Jaime Rosson vom Team Movistar, der Anfang des Jahres 2017 wohl auffällige Werte hatte. Das Ganze, oder im biologischen Pass. Das Ganze ist jetzt 1,5 Jahre her. Mittlerweile ist er jetzt vorläufig gesperrt. Wann war jemals Chris Froome gesperrt, weil er da seinen Salbutamol-Fall hatte? Nie. Den hat man die ganze Zeit weiterfahren lassen. Ich finde, man muss da einfach eine klare Linie haben. Jemand, der auffällig ist, entweder er wird vorläufig vorübergehend gesperrt, bis das Ganze geregelt ist, oder man lässt sie generell fahren. Aber dieses im einen Fall entscheide ich so, im anderen Fall der Fahrer ist vielleicht dann wichtiger. Für das Gesamtgefüge lässt man ihn fahren, das ist für mich unseriös.
Total.
Ja, aber da sind wir dann wieder bei diesen Grauzonen des Teams Sky. Warum beispielsweise ist dieses Team nicht Mitglied in der MPCC? Dann hätte sich dieser Fall gleich erledigt. Wäre Froome nämlich suspendiert gewesen, bis der Fall geklärt ist.
Aber wer ist denn, warte mal, guck mal, haben die auch eine deutsche Seite? Ich komme ja nur auf die Französische, Englisch. Also weißt du, das, klar könnte man sie alle verpflichten, also 81%.
Ja, aber wenn ich was auf mein Image halte, werde ich doch da automatisch Mitglied. Und vor allem, wenn ich mir wie der Rentschgall bei Gründung meines Vereins auf die Fahnen schreibe, ich will der sauberste Rennstall aller Zeiten sein.
Hm. Ja, aber ich sehe hier gerade, they are members of the MPCC. Bora Hansgrohe ist da auch nicht drin. Ne? Also ich finde.
Beispielsweise nicht, ja.
Ne? Da kann man dann auch. Wen haben wir denn hier noch, der nicht dabei ist? Also jetzt googeln hier ist natürlich ein bisschen. Ist Team Movistar, sind die drin zum Beispiel?
Weiß ich nicht. Aber
Team Lampre war so lange drin, ist danach rausgeflogen, nachdem Ulissi suspendiert wurde.
Ja, Team Movistar könnte man jetzt mit dem gleichen Argument auch sagen, nee, ist auch nicht drin. Ne? Also ein Team den Vorwurf zu machen, von den Pro-Tour-Teams sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 World-Tour-Teams sind drin. Ne? Und dabei ist das Team Sky sogar mit einem Fahrer da drin. Was ja das Lustige ist. Ja, ich glaube, dass wir alle drei da in einer Meinung sind, dass wir uns alle das wünschen würden, dass so wenig, dass Dopa bestraft werden und nicht Dopa gewinnen.
Und um den Bogen zu spannen, ich denke, was mir deutlich besser gefallen würde als der Ausschluss von Chris Froome ist, wenn er sportlich besiegt würde bei der Tour de France.
Was dem Ganzen jetzt noch einen zusätzlichen Anreiz gibt. Ne? Also ich glaube, das wäre ihm sogar auch lieber. Ihm wäre lieber, dass er Zweiter wird, als dass er ausgeschlossen wird.
Ja, aber ich glaube, da scharen jetzt schon einige der anderen Favoriten mit den Hufen.
Meinst du? Aber es ist ja nur gut. Also weißt du, wenn es am Ende daraus rausgeht, bewerten wir es mal von hinten raus, wenn es am Ende der Tour, wir alle drei hier wieder sitzen und sagen können, das war eine verdammt spannende Tour und das war ein Kampf zwischen den 3, 4, 5 besten Fahrern, würden wir dann, wenn Chris Froome nicht dabei wäre, uns darüber freuen, dass er nicht dabei wäre, oder würden wir sagen, er ist geschlagen worden und das ist auch gut so, wie es jetzt war. Wir möchten doch alle lieber, dass er Zweiter, Dritter, oder ich nicht, aber wir möchten doch lieber einen fairen Kampf mit den besten Fahrern sehen. Und da gehört er zu. Ich werte das jetzt als Zustimmung. So.
Können wir jetzt über die Tour sprechen?
Ja, jetzt können wir über die Tour sprechen. Warte, ich muss noch eine Kapitelmarke setzen, sonst muss ich das hinterher wieder machen. Ich vollpfosten wie beim letzten Mal. Die Tour de France ist so ein Etappenrennen, glaube ich, ne? Bin ich richtig informiert bisher? Findet in Frankreich statt? Bin ich auch richtig informiert, oder?
Gerüchten zufolge, ja.
Ich habe, darf ich mal kurz sagen, ich habe irgendwo eine kleine Rückkopplung noch. Also ich höre mich einmal doppelt. Ich weiß nicht genau, wo es ist und vielleicht bin ich es auch selber, merke ich gerade. Vielleicht könnt ihr mal kurz bei euch nachschauen, ob ihr irgendwo den Livestream offen habt. Das wäre ganz fantastisch. Das hätte sich sonst erledigt. Ja. Also, Tour de France 2018. Wir freuen uns.
Definitiv, ja. Also am Sonnabend geht es dann los. Am 7.7. der Start in der Vendée. Es geht in diesem Jahr nicht los, wie so oft, mit einem Prolog, sondern gleich ja, mit einer ordentlichen Etappe entlang der Küste, die schätzungsweise in einem Massensprint enden wird.
Ja, ich sag mal so, vielleicht sollten wir nicht jede Etappe jetzt so im Detail besprechen. Wir haben ja vielleicht das vorab schon mal, wir möchten uns ungefähr so ein bisschen daran orientieren, wie wir auch beim Giro aufgenommen haben, ob uns das gelingt. Wir hatten ja so einen 3-4 Tagesrhythmus, glaube ich, Thomas, ne? So ungefähr. Zweimal die Woche mit vorher, nachher. Ob uns das gelingt, wissen wir noch nicht. Deswegen vielleicht sollten wir so die ersten 2, 3 Etappen mal ganz detailliert und danach so ein bisschen übergehen in größere Sprünge.
Die Highlights rauspicken.
Genau, das würde ich auch so sehen. Also erste Woche Auftakt in Nordfrankreich. Sprinter. Sollen wir vielleicht mal Sprinter? Wer sind so die Sprinter? Was? André Greipel? Marcel Kittel aus deutscher Sicht, wer ist da noch so an Sprintern dabei, so, die er auf dem Schirm hat? Oder sollen wir das am Ende bei den Trikots machen?
Ja, lass uns doch kurz einmal über die Strecke fliegen und dann.
Okay, ja. Machen wir. Also, Nordfrankreich, Sprintern kommt als erstes. Vermisst ihr? Ich finde ja im Prolog immer ganz schön.
Es nimmt dem Ganzen auf jeden Fall schon mal etwas von der Hektik, wenn man zumindest ja so ein Prolog oder ein Zeitfahren über so 15, 20 Kilometer vielleicht hat am Anfang, weil dann sind schon die Grenzen etwas abgesteckt im Gesamtklassement, aber so ist es natürlich am ersten Tag so, jeder will vorne fahren, jeder will dieses gelbe Trikot unbedingt haben, dadurch bedingt auch mehr Hektik und wahrscheinlich auch wieder, leider muss man sagen, mehr Stürze.
Wann gab es das zuletzt? Weiß das einer von euch beiden? Schon lange her, oder? Vor allem eine 200-Kilometer-Etappe direkt am ersten Tag.
Na ja, gut, Kittel hat da, glaube ich, schon zweimal das gelbe Trikot gleich auf Etappe 1 erobert. Von daher, keine Ahnung, vor
genau,
drei Jahren.
Genau, 2013, 2014 war das, oder?
Ja.
Ich erinnere mich da, das war mit einer der ersten Folgen von Velohome, als der Bogen oder als dieser Laster von Stimmt. damals, was war es, Orica Green Edge, dann plötzlich unter der Kilometermarke.
Ja, ja, genau. Das war 2014 dann. Glaube ich, nee, 2013, oder? Wie lange gibt es uns denn?
2013 auf Korsika, ja.
Ah, Korsika. Wie lange gibt es uns denn? Verdammt nochmal. Naja, gucken wir jetzt nicht nach. Genau, also Sprinter, also werden wir Marcel Kittel in Gelb sehen dann da? Na?
Nein.
Also die jüngsten Ergebnisse sprechen da eine ganz andere Sprache. Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr ausgeglichen. Für mich ist da jetzt kein Sprinter, der sich da jetzt wirklich als Top-Favorit jetzt hier rausstellt. Also man hat da wirklich Arnaud Demare hat man da beispielsweise noch dabei. Man hat da auch noch einen Gaviria, der sich ja mitmischt, einen Sagan, der da immer mitmischen wird. Aber jetzt so einen eindeutigen Favoriten, Dylan Groenewegen könnte man vielleicht noch nennen, aber einen eindeutigen Favoriten sehe ich da jetzt tatsächlich nicht.
Mhm. Aber ist ja auch schön entspannt. Also da können wir uns dann, ne, ist ja dann, also soll ja uns ganz recht sein. Dass man, ich finde immer den Prolog und die Vorstellung der Teams und so, ich finde, das hat immer so was, dieses Grand Départ, wie nennt man das?
Grand Départ.
Das ist auch alles an einem Ort ist. Letztes Jahr in Düsseldorf war das halt auch so alles so gebündelt und eine Stadt hat dann da irgendwie mehr von. Das finde ich ein bisschen schade. Aber im nächsten Jahr soll es, glaube ich, wieder anders sein, ne? Habe ich das nicht irgendwo gelesen?
In Brüssel startet es.
Genau, das würde sich ja dann auch da anbieten, da weiterzuschauen. Zweite Etappe, sollen wir direkt weiterfliegen?
Genau. Zweite Etappe, ähnliches Profil. Wieder eine Flachetappe vom Mouilleron Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon. 182 Kilometer und ja, gut. Es geht da nicht an der Küste entlang, sondern ein bisschen ins Inland. Und ja, eine Bergwertung der vierten Kategorie, denke ich, wird da kaum Schaden anrichten.
Am Anfang ist das ganz interessant, das habe ich mir auf der Karte mal angeguckt. Da fahren sie über so eine Art, wie soll man sagen, so eine Brückchen oder so, ne? Habt ihr das gesehen?
Mhm.
Das wird so, das wird bestimmt spektakuläre Bilder geben, hoffe ich mal. Ist die Etappe am Sonntag. Und dann am Montag wird es dann direkt das, warte mal, hier haben wir es, von Cholet, ist das Cholet? Cholet? Nach Cholet? Das Mannschaftszeitfahren geben. 35 Kilometer wird wahrscheinlich schnell abgefrühstückt sein. Da wird es nicht die Riesenabstände geben. Sollen wir zum 800. Mal die Etappe, die Diskussion auch machen, Mannschaftszeitfahren, ja oder nein?
Na, da würde ich jetzt aber wieder widersprechen. Also ich glaube schon, dass es da sehr große Abstände geben wird,
ja?
Weil es soll ein sehr anspruchsvolles Mannschaftszeitfahren sein und man sieht es ja auch auf dem Profil, das ist jetzt nicht gerade komplett flach. Also und 35 Kilometer sind ein ganzer Batzen.
Aber
vor allem, wenn ich da noch einhaken kann. Ich denke, bei dem Mannschaftszeitfahren wird man es ein Stück weit schon auch merken, dass es jetzt keine 9 Fahrer mehr sind, sondern 8 Fahrer. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich an der Anzahl derer, die im Ziel gemeinsam ankommen müssen, da was geändert hat.
Da gibt es eine Regeländerung. Also die Zeit des vierten Fahrers ist maßgebend und nicht mehr die des fünften.
Ja, wobei das jetzt beispielsweise, wenn man da jetzt mal Team Movistar nimmt, wenn man da mal dran denkt, die wollen Landa vorne mit dabei haben, Quintana, Valverde wahrscheinlich davon noch der beste Zeitfahrer, aber da bleiben dann nicht mehr so viele wirklich übrig. Also
fährt Sütterlin mit?
Nein.
Nee, okay, wusste ich nicht, deswegen.
Aber das ist tatsächlich so, dass man dann bei 8 Fahrern schon auch noch ein bisschen stärker drauf achten muss, wer ist da jetzt wirklich noch dabei und
aber
wer nicht. Ne?
Gerade, dass es nicht so der klassische Zeitfahrkurs ist, der komplett flach ist, ne? Dass es da auch mal irgendwie eine 30 Höhenmeter hochgeht. Ich meine, das ist jetzt nichts Bergiges, das machen wir uns nichts vor. Aber spricht das nicht auch dafür, dass die Abstände nicht so groß werden? Ich glaube, bei einem top flachen Zeitfahren würden doch die Zeitfahrfavoriten noch mehr davon profitieren als jetzt. Ich glaube, das wird nicht so ein großer Unterschied sein.
Ja, aber schau dir die Abstände im Mannschaftszeitfahren des Kriterium du Dauphiné an.
Da müsste ich sie jetzt suchen. Da habe ich keine Zeit für.
Also,
sag sie
ja,
mir.
Ja, also Sky, es war eine ähnliche Länge, 34,8 Kilometer. Sky gewinnt mit 38 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten Team, BMC. Dann Lotto Soudal 53 Sekunden und dann tröpfeln sie ein. Der Sechste hat schon Rückstand von 1,27 gehabt.
Also ja. Ich denke, zwischen den absoluten Top-Teams wird sich's im Rahmen halten, also da oder im Rahmen bleiben. Da werden sich jetzt keine größeren Abstände ergeben, aber ich denke dann so, das eine oder andere Team, das jetzt vielleicht nicht gerade die Top-Zeitfahrer mit dabei hat, wenn man da jetzt beispielsweise an Aje Dessert denkt mit Romain Bardet, das könnte schon so ein Team sein, das da ein bisschen unter die Räder kommt.
Mhm. Ja. Das ist dann die Etappe am Montag, geplant auch dann unsere erste, glaube ich, die erste richtige Sendung dann zur Tour, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Steht dann an dem Montag, kann man dann schon von der ersten Zäsur sprechen, also dann so ein logischer Schnitt des Ganzen, die ersten zwei Etappen gemacht. Ich sehe gerade auf dem Bild bei der Tour de France, also auf der Tour de France-Seite ist bei dem Team Lotto, von meiner Mannschaftszeit fahren, da ist noch dieses Gel, glaube ich, auf den Beinen. Hat man davon
das Speedgel.
Ja, das Speedgel. Das Speedgel. Das haben sie auch dem Ulle damals gegeben in der Disco, das Speedgel. Hat man davon noch mal was gehört? Habt ihr davon noch was? Nee, ne? Das ist irgendwie jetzt so ganz schnell untergegangen.
Meint ihr tatsächlich, dass das einen stark positiven Effekt hat? Also ich habe mich da jetzt nicht weiter oder tiefergehend mit beschäftigt. Ist das da nicht auch eher so ein bisschen was Psychologisches, ähnlich wie diese, da gab es ja auch mal diese Nackenaufsetzer, so ein bisschen, die dann so eher geriffelt waren?
Ja, oder bei der letzten Tour de France diese Tapetenärmel beim Team Sky, also ja, alles so, wie man so schön sagt, marginal gains.
Aber auch, muss man aber auch andersrum sagen, Artikel letztens noch in irgendeiner der obligaten Radsportzeitschriften gesehen, es ist halt relativ einfach es ist ein sehr günstiges Mittel, was selbst wenn es nur eine ganz kleine Wirkung hat, vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt sehr, sehr gut ist. Ne? Das Ding kostet nichts und wenn du es einsprühst und kriegst nur 2 Watt damit gespart, oder einen ganz minimalen Vorteil. Wenn es nichts kostet, warum sollst du es nicht machen?
Wenn ich dieses Bild, ich habe jetzt auch extra mal noch die Tour de France-Seite aufgerufen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann sieht das bei mir jetzt eher so danach aus, dass jetzt die Beinhaare jetzt mittlerweile nicht mehr rasiert, sondern abgeschmirgelt werden. Also ja. So sieht es so ein bisschen so vom Eindruck
aber,
ein bisschen ab.
Aber weißt du, deswegen gibt es ja auch die Regel zum Beispiel hier, ne? Die Socken dürfen nicht mehr höher sein als die Mitte zwischen Knöchel und Knie und so Nummern. Es gibt nun mal einfach bestimmte kleinere, ne, also das Aerodynamikvorteil kann man sich halt mit solchen Mitteln, die nichts kosten, aber vielleicht 1-2 Watt und in der Summe kann das den Unterschied machen. Und wenn es nur 10 Sekunden sind bei so einem Zeitfahren vielleicht. Ob das jetzt auch und wie viel davon Psychologie ist, das ist am Ende vom Ergebnis her beurteilt ja egal. Hauptsache, das sind die 10 Sekunden, die da rausgekommen sind. Also wurde die Rechnung aufgemacht, wie viel bringen zum Beispiel Hochprofil-Laufräder im Vergleich zu der Investition, die man da macht. Ja, und da bezahlst du halt pro Watt extrem viel, während du mit so einem Mittelchen wahrscheinlich so gut wie nichts bezahlst für 2 Watt. Und gerade in Zeiten, wo das Geld halt auch nicht so locker sitzt, da muss man halt vielleicht dann auch mal gucken, wie man mit solchen Sachen. Und ein weiterer Punkt, wie ich finde, auch noch, Team Lotto hat sich einfach ins Gespräch gebracht.
Ja, vor allem dieser Hersteller davon.
Ja, genau. Ne? Die haben den wahrscheinlich eine Badewanne von dahingestellt hier und hat gesagt, hier, füllt euch ab, nehmt, braucht nichts zahlen, bringt euch 2 Watt. Da wären die ja schon blöd, wenn sie es nicht machen würden oder nicht zumindest ausprobieren würden. Also Win-Win für alle da. Machen wir mal einfach weiter. In der ersten Woche geht es dann so weiter ein bisschen Richtung, ich sag mal, Nordwestfrankreich, um dann später auch abzubiegen Richtung Belgien.
Ja, grob gesagt, also sind es dann noch 1, 2, 3 Flachetappen, dann eine Etappe Lorient-Quimper, die ein bisschen hügelig ist, dann Mur de Bretagne, ja, die Ankunft kennt man, das ist sowas für Pancheure und dann natürlich am Sonntag, direkt am 15. ist es, glaube ich, die Ankunft in Roubaix. Auf diese Etappe freuen sich viele, aber ich denke, die meisten fürchten sich davor.
Ist das zeitgemäß, die ewige Diskussion bei einer Grand Tour, so ein Stück? Gehört es dazu, gehört es nicht dazu? Ist es für manche Fahrer eine Qual und für andere ein Segen?
Chris? Das ist ja genau dieselbe Diskussion wie mit dem Mannschaftszeitfahren.
Ja, finde ich auch. Als anerkannter Fan des spanischen Teams, die sich ja bei solchen Rennen nicht sehr oft vortun, findest du es gerecht, zeitgemäß? Ist es einfach eine Disziplin, die auftauchen muss? Oder wie ist das mit den Kopfsteinpflaster?
Also ich denke nicht, dass es eine Disziplin ist, die auftauchen muss, aber auch keine, die jetzt nicht auftauchen darf. Also ich denke, wenn jetzt jedes Jahr so eine Etappe wäre und es würde sich jetzt herausstellen, dass jedes Jahr auf so einer Etappe wirklich ein paar Leute schwer stürzen und dann rausfliegen, und es war ja vor einigen Jahren mal der Fall, dass dass es auch mal Froome da auf so einer Etappe im Regen erwischt hat. Ja. Muss nicht jedes Jahr sein, aber ich denke, das gehört ein Stück weit dazu, dass da jedes Jahr auch mal was Neues probiert wird, vielleicht auch mal wieder ein Streckenabschnitt mit reingenommen wird. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, Paris-Roubaix, das ist einfach ein Rennen, das gehört zu Frankreich, und bei der Tour de France, es soll ganz Frankreich auch ein Stück weit repräsentiert werden, und da gehört sicherlich das Kopfsteinpflaster auch ein Stück weit dazu. Und weil du das Team Movistar angesprochen hast, ich kann mir vorstellen, dass es fürs Team Movistar vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorteil ist, wenn da vielleicht die ein oder andere zeitliche Verschiebung stattfindet, weil es das für den späteren Verlauf mitunter möglicherweise ein bisschen einfacher macht, die Kräfte zu bündeln.
Okay.
Ja, und man sagt ja immer, also es soll ja immer der kompletteste Fahrer gewinnen, und das Pavé ist nun mal eine Disziplin des Radsports auch.
Ja, aber total. Ich finde, das ist halt so ein bisschen noch wie Mannschaftszeitfahren, wie Bergzeitfahren, was es ja auch immer mal gab. Ne? Nicht jedes Jahr, es muss nicht immer dabei sein, aber so ein Abschnitt, es gibt auch bestimmt Fahrer, die sich auf den Tag freuen. Ne? So ein Sagan wird mit Sicherheit an dem Tag, ich sag mal, mehr mit dem Lächeln da aufstehen als andere. Und ich glaube auch, dass so ein Marcel Sieberg zum Beispiel, André Greipel wird an dem Tag wahrscheinlich auch besser drauf sein als andere. Also ich finde das grundsätzlich eine, wie soll man sagen, eine gute Sache, dass das dabei ist. Und
ja, aber um es vielleicht nochmal so zusammenzufassen, es sind, glaube ich, insgesamt 21,7 Kilometer übers Kopfsteinpflaster. Und ich kann mich erinnern, glaube ich, im Jahr 2015, als wir das letzte Mal so Pavés hatten, waren es, glaube ich, nur irgendwie 8 Kilometer, und 2014 waren es gut 14. Also das ist nochmal eine enorme Steigerung gegenüber dem, was wir bislang hatten. Und das ist ja, es ist ja quasi schon ein halbes Paris-Roubaix. Die Etappe ist nur 156 Kilometer lang, aber 15 dieser Sektoren sind drin und der erste schon nach, ja, über gut 40 Kilometern.
Ja, das ist zum einen, also ich gebe dir recht, das ist sicherlich ein größerer Anteil an der Gesamtetappe. Allerdings gerade die Tatsache, dass sich jetzt das Kopfsteinpflaster hier auf 110 Kilometer verteilt, ich denke, das macht es ein Stück weit auch wieder einfacher, weil wir beispielsweise da auch Passagen dann mal mit drin haben, wo mal 10 Kilometer gar kein Kopfsteinpflaster ist, also wo man sich dann auch wieder sammeln kann. Ich denke, wenn wir jetzt diese 21 Kilometer jetzt auf den letzten 40 Kilometer geballt hätten, wäre das was sicherlich einen deutlich größeren Schaden anrichten hätte können.
Ja,
absolut. Ja, aber was man definitiv wohl sagen kann, ist, dass an diesem Tag keine Ausreißergruppe wegkommt zunächst. Weil alle vorne fahren wollen nach diesen 40 Kilometern aufs erste Pavé und das Rennen so schnell sein wird.
Ja, das stimmt. Das ist dann der Samstag? Nee, das ist der Sonntag, ne? Sonntag. Und danach auch, wie ich es gerade schon erwähnte, Marcel Sieberg auch auf dem Bild zu sehen. Und danach ist, glaube ich, Montag der Ruhetag, der dann ja auch wieder eine Zäsur und wahrscheinlich eine Sendung bringen wird. Sollen wir dann die nächsten, also wir haben, Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. Dann hätten wir sozusagen den, auch wieder den Nordfrankreich-Teil sozusagen abgedeckt und gehen dann in die zweite Woche, und da geht es dann ins Gebirge.
Genau, am Ruhetag Transfer in Richtung Alpen, also ganz andere Ecke sind wir danach unterwegs, und dann haben wir ja so drei eigentlich hammerharte Alpenetappen am Stück.
Ja. Und wisst ihr was? Ich habe frei in der Woche. Das heißt, ich werde meine Kleinen, das darf meine Frau jetzt natürlich nicht hören, ich werde meine Kleinen den ganzen Tag vor der Glotze hängen. Herrlich, oder? Und es war ungeplant. Ich konnte noch nicht mal was dafür. Also ich hatte das nicht bei der Urlaubsplanung.
Du kannst für die Kleine, kannst du nichts.
Ja, gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Nee, ich hatte das nicht so geplant. Ich hatte mir nicht den Plan ausgesucht, und dann
war sie einfach da.
Um darauf, genau, dann war die Tour einfach da, und ich hatte den Urlaub schon so geplant, und dann war es halt so, ne? Und ich bin zu Hause mit der, weil der Kindergarten hat ja Urlaub. Nee, also dann geht's durch die Alpen. Montag die Etappe von Albertville, ehemaliger Olympiaort, wie ich immer wieder gerne. Aber nee, das war das Albertville in Kanada, oder? Nee, war das Albertville in
Frankreich? Nein. Genau, in Frankreich.
Wie hieß denn wie hieß das denn in Olympia? Calgary und Albertville, genau.
Vor allem die Etappe, also die dritte davon nach Alpe d'Huez. Da denkt man vielleicht, gut, Alpe d'Huez ist jetzt nicht der schwierigste Berg, aber ich denke, die wird die größten Abstände bringen, weil die vorher einfach hammerhart ist mit mit dem Madeleine und dann noch Croix de Fer, das sind zwei Berge, 25 Kilometer und 29 Kilometer, das wird die Fahrer schon so müde machen, dass dann dieser Anstieg nach Alpe d'Huez, ja, wie so ein Hammer sein wird.
Das wird schade, dass man bei Madeleine nicht die harte Seite fährt. Also ich denke ja immer, also nicht vom Ergebnis, aber vom Inhalt der Etappe gern an 2001 zurück. Das fand ich wirklich damals eine richtig starke Königsetappe über den Clondon, dann über Madeleine oder andersrum, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr genau, und danach noch Alpe d'Huez, und das war eine richtig harte Etappe. Wahrscheinlich sogar noch härter als die jetzt hier.
Ah, ich glaube, die reicht schon. Also da ist es aber auch wieder so, dass damals ja auch noch mehr so diese Junk Miles da gefahren wurden, ne? Also die Übergänge länger und es gibt ja viel weniger Zeit, sich jetzt auszuruhen und auch viel weniger Zeit zu attackieren. Meine Sorge ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Führenden, dass die Lieder so nah beieinander noch sind, dass da keiner bereit ist, schon so richtig die Karten auf den Tisch zu legen. Andererseits, vielleicht haben sie sich auch in den Tagen davor schon so kaputt gefahren gegenseitig und so viele Rechnungen noch offen, dass da schon die Messer ausgepackt werden. Schwieriger. Ich habe die Sorge, dass das so eine Etappe ist, auf die Leute wie ihr zwei und mich sich schon Tage vorher freuen und da nichts draus wird.
Ja, das wird sich mit dem Rennverlauf zeigen, aber ein Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen müssen, wo wir vorhin schon über Chris Froome geredet haben, ist die Sicherheit in Alpe d'Huez.
Ja.
Weil da kann ich mir also wirklich vorstellen, dass da so einiges passieren könnte.
Er wird vom Rad gestoßen, er kriegt vollgepinkelte Eimer über. Was für Sachen denkst du? Oder beides? Oder zeitgleich?
Ja, also weiß ich nicht, da gab es schon die wildesten Szenen. Ein Fan, der mal bei Contador den Blutdruck messen wollte in Alpe d'Huez. Ja, und in dieser Bocht Nummer 4 bei den Holländern, wo Vöckler mit irgendwelchen Gegenständen beworfen wurde. Also das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und da muss die Tour de France Organisation wirklich dafür sorgen, dass da die Sicherheit gewährleistet ist.
Aber wie willst du es machen? Wie willst du, also das wird nicht funktionieren. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, das gehört zu einem unlösbaren Problem. Weil du kannst nicht die Zuschauer komplett da verbannen. Das wird nicht gelingen. Und wenn diese Menschenmassen nach da oben strömen, also mir geben solche großen Menschenmassen, machen mir auch immer Sorge. Aber ich sehe da keine Möglichkeit, wie das gehen soll.
Ja, es ist halt nochmal durch diese Konstellation, die wir jetzt gerade angesprochen haben, nochmal besonders extrem in diesem Jahr. Also vor allem, dass der dann nicht bei den Franzosen auch nicht so der beliebteste Fahrer dann ist, das macht das Ganze noch brisanter, aber ich wüsste jetzt auch kein Patentrezept, wie man das Problem lösen kann.
Nee, ne? Also das, hast du eine Idee, Chris? Du bist doch Landschaftsgärtner sozusagen.
Nein, weiß Gott nicht. Aber es ist tatsächlich so, das ist natürlich dann auch eine gewisse Distanz. Also man fährt ja 13, 14 Kilometer da hoch. Das kann man nicht permanent absperren. Das wird man auch nicht durch Polizisten oder Ordnungskräfte so im Griff behalten können. Man wird da jetzt auch nicht am Fuß des Berges jetzt irgendwelche Kontrollen einführen können und da mit Sicherheit sagen können, dass jetzt niemand irgendwas Verbotenes damit hochschleppt. Also ich glaube, das ist einfach ein gewisses Risiko, mit dem die Fahrer tatsächlich auch leben müssen. Und ich gehe jetzt da mal von aus, dass das Team Sky und auch Chris Froome sich da ein Stück weit schon auch im Vorfeld, soweit man sich da vorbereiten kann, zumindest darauf einstellt, dass da das eine oder andere kommt.
War da nicht sogar schon davon die Rede, dass sie gewisse Bodyguards anstellen oder sich da beraten lassen? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, gehört habe ich sowas auch, ja.
Also die werden sich, glaube ich, also wenn sich ein Team da Gedanken drüber macht, dann die. Aber ja.
Ich sag mal so, das Schlimmste, was passieren könnte jetzt in dem Fall, wäre jetzt wirklich, dass man Chris Froome da jetzt vom Rad reißt, weil das höchstwahrscheinlich dann dazu führt, dass man das Rennen neutralisiert und das sofort, und dann hat sich das Ganze erledigt.
Und er kann ja auch nichts, also ich finde, dass er jetzt irgendwie so eine Rolle des Bösen ist, er kann nichts dafür, dass er schlichtweg und ergreifend wie soll man sagen, dass er seine Möglichkeiten nutzt. Ne? Ich finde das einfach, er ist nicht der Böse in dem Moment.
Nee, auf keinen Fall, aber in der Tourgeschichte gab es das ja schon mal. Ich glaube 1973, als Eddy Merckx am Puy de Dôme diesen Schlag auf die Leber bekommen hat und danach so handicapiert war, dass er die Tour nicht mehr gewinnen konnte.
Ja. Hoffen wir mal, dass es dazu nichts kommt, und hoffen wir auch mal, dass sich diese Sorge nicht bewahrheitet und auch die andere Sorge, dass es in irgendeiner Form, ja, dass sie sich doch zurückhalten da, ne? Und es nicht zu dem zu dem befürchteten sich abtasten oder wie man es auch immer nennen mag, kommen wird. Und danach dann?
Ja, und dann sind wir eigentlich schon aus den Alpen mehr oder weniger wieder raus, aber danach, ja, gibt es vielleicht noch, sage ich mal, 3 Flachetappen vielleicht. Und ansonsten geht es entweder hügelig oder hochgebirgig weiter.
Ja, also es ist dann an dem Sonntag, 22.07. ist eine hügelige Etappe nach Mende. Dann Montag wieder der Ruhetag. Nee, dann ist Montag nicht Ruhetag. Doch, Sonntag ist die Etappe nach Carcassonne noch.
Also Sonntag ist so eine typische Etappe, auf der Peter Sagan das grüne Trikot mal wieder
sich sichert.
Mehr oder weniger. Das sind so seine typischen Etappen, wo er am Anfang, da gibt es gleich 3 Hügel, da kommt nicht jeder mit drüber, wo er sich wieder absetzen könnte, ohne dass jetzt Kittel, Christoph und so weiter da hinterherfahren könnten. Mhm. Zum Zwischensprint sollte er auch mit in der Gruppe bleiben und 12 Kilometer mit 6%, das ist jetzt schon eine Wucht, aber selbst wenn er da jetzt nicht mit drüber kommt, sind es von da mit Abfahrt noch 40 Kilometer mit ins Ziel, also wenn er da 1-2 Minuten Rückstand hat, kommt er da vielleicht auch wieder ran. Also das wäre so eine Etappe, wo ich mir je nach Stand im Punkteklassement auch einen Peter Sagan gut in der Aufreißergruppe vorstellen kann.
Ja, schon. Aber, ja, vielleicht holt er sich dann beim Zwischensprint die nötigen Punkte, aber der letzte Berg, gut, wenn er eine Ausreißergruppe ist, dann wäre das eine Möglichkeit auf jeden Fall.
Danach dann Ruhetag, wie gesagt, und dann auch schön am Ruhetag bleiben sie dann in Carcassonne, dann, ne, dann nichts groß nochmal reisen und dann geht es am nächsten Tag am Mittwoch weiter, Gebirgeetappe, Donnerstag, Donnerstag ist nochmal eine Flachetappe. Ja, und dann geht's ins Finale.
Ja, diese Etappe nach Saint-Lary-Soulan ist ja diese Etappe, die nur 65 Kilometer lang ist, was wir beim letzten Mal schon in den Regeländerungen auch angesprochen hatten, mit so einer Art Formel-1-Start. Und diese Ankunft ist aber ganz interessant, weil die neu bei der Tour de France ist. Also man kennt diese klassische Ankunft am Pladadé Saint-Lary-Soulan von den Jahren 2001 beispielsweise. Aber diesmal fährt man da noch, ja, jetzt glaube ich sogar eine frisch asphaltierte Straße hoch auf über 2200 Meter. Also 16 Kilometer mit 8,7% im Schnitt und das nochmal am Ende. Ja, da werden, denke ich, einige Angst vor haben, vor allem die Sprinter.
Eine Etappe, auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Auch aufgrund der Kürze wird man sicherlich erwarten können, dass es da früh zur Sache geht. Allerdings erwarte ich jetzt von diesem Formel-1-Start jetzt nicht wirklich da was Gravierendes. Also ich gehe davon aus, egal wer da jetzt im gelben Trikot ist, gehen wir vielleicht mal davon aus, das wird ein Team Sky-Fahrer sein. Dann erwarte ich da in den Top 20 und es sollen wohl 20er Blöcke sein. Mit Sicherheit da mal so ein Geraint Thomas noch mit vorne dabei, ein Egan Bernal, wenn da noch ein Froome mit dabei ist und dann warten sie vielleicht eine halbe Minute und dann ist der Rest der Mannschaft dann auch da und dann fährt man da jetzt nicht gemütlich, aber dann dosiert schnelles Tempo und hat dann spätestens, wenn es in die Abfahrt geht oder in dieses 10 Kilometer Flachstück bis zum nächsten Anstieg, hat man die Situation wieder unter Kontrolle. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt dieses Harakiri gibt. Vielleicht von den Fahrern, die jetzt noch ums Bergtrikot fahren oder wirklich um den Etappensieg auf Krawall gebürstet sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass diese neue Startreihenfolge jetzt da bei der Etappe dazu führt, dass das gelbe Trikot da ernsthaft in Gefahr gerät.
Ich bin dahingehend gespannt, weil ich es einfach mal nett finde, dass sie mal versuchen. Ne? Welches große etablierte Sportereignis macht mal solche Experimente? Ja? Also stell dir mal vor, bei der Fußball-WM dürfte auf jede Mannschaft irgendwie mit neuen Spielern nur noch spielen oder so. Das wäre halt völlig unerdenkbar. Und deswegen finde ich das ganz nett. Und wer weiß, ich glaube, die Mutmaßungen über diese Etappe kann man erst wirklich aussprechen, wenn man weiß, wie es in dem Moment darum gestellt ist. Ne? Was wäre, wenn jetzt, warum auch immer, ja, blöder Zufall, aber welcher Fahrer, nehmen wir als Beispiel, keine Ahnung, Richie Porte, ist im gelben Trikot, warum auch immer. Ja, haben wir den jetzt mal einfach rausgegriffen. Aber seine Mannschaft hat sich an den letzten 2 Tagen vorher so dezimiert, dass sie nur noch zu, und da trifft auch wieder, kommt wieder zum Tragen, dass es nur 8 Leute sind, die haben sich 3 Fahrer rausgeschossen, ja, und die sind nur noch zu 5. Und von diesen 5 ist er alleine in der ersten Gruppe. Rein hypothetisch, ja. Aber in dieser ersten Gruppe sind auch 3 Fahrer von den Movies, sind die 3 Top-Favoriten von den Movies, die alle noch sehr, sehr nah beieinander und sehr weit vorne sind.
Und ja, das ist ja eigentlich schon die Garantie, dass da nichts passiert.
Wer weiß. Also,
Das fast das gleiche Szenario hatten wir im letzten Jahr bei der Dauphiné auf einer ähnlich kurzen Etappe, die fast genauso konstruiert war, als ja auch Richie Porte im gelben Trikot war und er von den anderen ins Hintertreffen gelockt wurde.
Also wer weiß, ne? Also ich schaue mir das Ganze jetzt mal mit Wohlgemut und frohen Mutes an, gucke mir die Konstellation an und ich freue mich einfach, dass sie das ausprobieren. Ne?
Ja, was ich jetzt deutlich revolutionärer fände und was ich mir eigentlich seit Jahren wünsche, und ich weiß, das es wäre eine unfaire Situation, aber was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, vielleicht so letzte Etappe, Ziel in Paris, vielleicht auch nur 60 Kilometer lang, das gelbe Trikot startet und die nachfolgenden Fahrer werden mit den realen Zeitabständen einzeln oder in Gruppen, je nachdem welcher Rückstand da ist, losgelassen. Wer zuerst in Paris durchs Ziel fährt, hat die Tour de France gewonnen. Das fände ich mal richtig spannend. Also könnte mitunter dazu führen, dass dann ja vielleicht hinten dann Krüppchen bilden, weiter vorne eher einzelne Fahrer unterwegs sind. Also das wäre was, das fände ich richtig revolutionär. Das würde
meinst
mir gefallen.
Ein Verfolgungsrennen?
Ähnlich wie man das beim Biathlon oder auch im nordischen Skisport kennt. Das
ja, aber da wären wir
ja
wieder bei der Diskussion, der letzte Tag ist eher für die Leute reserviert zum Sekt trinken.
Das könnte auch am vorletzten Tag sein. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Klar, es ist unfair, weil wenn du da jetzt vorne deinen kleinen Kletterer hast, wobei die Etappe natürlich auch eine Bergetappe sein könnte, darüber kann man ja auch diskutieren. Das wäre was, das hätte für mich richtig viel Charme.
Das fände ich jetzt eine Nummer zu viel. Also das wäre nicht mehr, das wäre nicht mehr die Rundfahrt, das wäre nicht mehr der Sport, den ich so da sehe. Ich finde die Idee grundsätzlich charmant. Würde das dann auch gerne mal nicht unbedingt jetzt im ersten, das könnte man mal so einer Dauphiné mal ausprobieren. Ne? Also mir wäre der Rahmen, mir wäre es zu revolutionär, um es direkt bei einer Grand Tour im Finale zu sehen.
Man könnte, ja, habe ich ja auch gesagt. Also dass es ein Stück weit natürlich auch unfair ist, weil man da je nachdem, lass da ein Fahrer mal über 3 Wochen der dominante Mann gewesen sein und er hat dann 2 Minuten Vorsprung und dahinter liegen vielleicht, weil das Team so stark ist, innerhalb von einer halben Minute 3 Fahrer aus einem Team und der vorne wird dann verraucht. Das ist klar, das hat negative Teilaspekte, aber den Gedanken, egal ob es jetzt bei der Tour ist oder mal auch bei einem kleineren Rennen, fände ich mal charmant, würde ich mir mal gerne
anschauen. Ja, aber
er könnte auch einen Format Platten haben. Wie wäre es, wenn er einen Platten hat?
Ja, aber dieses Format gibt es doch schon in dieser Art und Weise quasi bei dieser Hammer Series,
ja, da wollte ich jetzt
wo halt die Teams einzeln nach den Abständen des Klassements losgelassen werden zum Schluss.
Ja,
und wer
wobei das nochmal was anderes ist, weil die dann ja nicht klassisch zusammenspannen. Also die fahren dann in ihren Zügen möglicherweise dann auch mal parallel oder nebeneinander, aber dieses Zusammenspannen, weil vielleicht der eine Fahrer auf den anderen auffährt und man packt zusammen, um dann vielleicht den Vorherfahrenden auch noch zu kriegen. Gerade den Effekt, der für mich da diesen Reiz und vielleicht auch dieses taktische Kalkül dann noch ein Stück weit mit ausmachen würde, der wäre dann weg.
Ja, also wie gesagt, ich würde es gerne mal sehen. Bei der Hammer-Serie scheint es ja nur so mittelgut zu funktionieren. Ob das jetzt direkt bei Natur sein muss, da wäre ich vorsichtig. Aber warum nicht mal ausprobieren? Aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Tag mit dieser kurzen Etappe, ich kann mir auch vorstellen, ich bin auch gespannt auf diesen letzten Anstieg, weil je nachdem, wer wie was da schon angeschlagen reingeht, natürlich 16 Kilometer, 8% ist nicht viel, aber das ist so schön gleichmäßig. Also ich glaube, da fahren die sich richtig, richtig kaputt. Das wird eine ganz entspannte Sache. Ich schau mir, was ist das für ein Wochentag? Mittwoch? Naja gut, in der Woche ist jetzt nicht der beste Tag zum Fernsehen gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass das schön wird. Also, dass es ein toller Tag wird.
Wobei, ist es wirklich so gleichmäßig?
Also, ich sehe, auf dem Profil sieht das für mich zumindest jetzt nicht sonderlich,
also relativ gleichmäßig zwischen 10 und, ja, 8%, sagen wir mal so.
Ja, also da sind jetzt keine großen Rausreißer dabei. Da gibt es Berge, die sind wirklich und definitiv ungleichmäßiger als das. Ja, und dann Donnerstag haben wir nochmal auch klassische Ankunft oder klassische Überfahrt nach Pau, um dann am Freitag, ja, dann geht's wieder ins Gebirge, muss man ganz einfach mal so sagen. Dann
ist auch nochmal eine Hammer-Etappe, ja, mit zweimal Ork-Kategorie, dem Tourmalet, dem Aubisque und dann auch ganz spannend, Ziel nach einer Abfahrt unten in Laron, gleich nach der Aubisque-Abfahrt.
Ja, da bin ich ja immer, muss das sein, also da habe ich...
Also das wäre jetzt so eine klassische Etappe. Wo man über diese Satellitenstation spricht, also weil es da wirklich nach dem Tourmalet wirklich auch einen längeren Teilabschnitt gibt, 50 Kilometer, wo es bergab geht oder leicht bergab, leicht bergauf, wo man, wenn man beispielsweise am Aspin angreift oder vielleicht auch am Tourmalet, wenn man da vorne noch jemanden hat, einiges anrichten kann.
Ja, was mir nicht gefällt, ist halt hier, also ich muss ja nicht unbedingt eine Bergankunft oben am Obisk haben, aber dass es direkt aus der Abfahrt ins Ziel geht. Aber da könnte man genauso argumentieren, wie du eben argumentiert hast, Chris, es gehört auch da, das Bergabfahren gehört auch als Disziplin dazu. Da muss man sich dann auch als jemand, der bei sowas immer ängstlich ist, dass etwas passiert, muss man sich auch halt damit abfinden.
Auf jeden Fall die Etappe nochmal optimales Terrain für Angreifer. Also wer da eine starke Mannschaft hat, der kann an dem Tag auf jeden Fall einiges ausrichten, bevor es dann ja ins Zeitfahren geht nochmal.
Genau. Zeitfahren am letzten Samstag davor, 31 Kilometer. Wenn bis dahin auch nicht die Karten gemischt und auf dem Tisch liegen. Ist aber jetzt nicht das Allereinfachste. Also im Vergleich zu anderen Zeitfahren am Ende des Ganzen auch ein guter oder knapper Kilometer mit 10%. Also es ist nicht ein Zeitfahren für Toni Martin.
Und vor allem, wenn man sich mal die Karte anguckt, also da geht es ja gefühlt keine 500 Meter geradeaus.
Okay, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Muss ich nochmal schauen. Also wird es dann wohl technisch, behaupten wir mal was.
Das sieht so aus, ja.
Aber allein das Profil reicht mir. Achso, diese Karte ist aber auch ganz blöd, oder ich habe sie jetzt verschlagen. Ich weiß es auch nicht so genau. Da ist es. Ja, das ist wirklich nicht schön. Ja, also viel Spaß. Viel Spaß an dem Tag, sag ich mal vorsichtig. Wird wahrscheinlich die meisten, so ein Toni Martin wird da nicht keine große Freude an haben. Ne? Wäre es für euch so jemand, der an dem Tag unter normalen Umständen zu den Favoriten gehören würde? Kann man gar nicht sagen, oder?
Das ist so ein Zeitfahren für so Leute wie Roglic oder ja auch Tom Dumoulin.
Ja, ich denke, es hängt stark davon ab, wie Tom Dumoulin sich während den 3 Wochen fühlt. Wenn er jetzt merkt, er kann im Gesamtklassement jetzt nicht die große Rolle spielen, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er seinen Blick Richtung dieses Zeitfahrens lenkt und dann da alles reinsetzt. Aber das sind sicherlich dann ja, so ein Chris Froome, der wird das sicherlich jetzt auch nicht so leicht zu schlagen sein, je nachdem mit welcher Form aus der Tour rauskommt gegen Ende hin. Und Toni Martin sehe ich tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt vorne. Roglic wurde schon erwähnt, der wird sicherlich da noch eine Rolle spielen können.
Aber nach dem Giro-Zeitfahren habe ich jetzt wieder ernsthaft wieder ein paar Bedenken. Also dafür sind da wirklich ein paar Ecken drin, wo ja, ich mir Sorgen mache, ob Froome da die Kurve kriegt.
Also tatsächlich ist es natürlich so ein Zeitfahren gegen Ende der Tour hat dann auch wirklich wieder so seine eigenen Gesetze. Das kann dann mitunter auch sein, dass dann plötzlich so ein Fahrer vorne mit ankommt, der sich jetzt ein paar Tage eher erholen konnte, mit dem man jetzt vorher gar nicht wirklich gerechnet hat.
Mhm. Und also, die Abstände zwischen, also diese Zeitfahrfähigkeiten spielen da ja immer weniger eine Rolle gegen Ende einer großen Rundfahrt. Ja.
Genau, also Namen, die man vielleicht noch erwähnen könnte, so Stefan Küng könnte vielleicht noch so ein Mann sein, je nachdem, wie beansprucht er sein wird, also möglicherweise, vielleicht stürzt ja ein Richie Port wieder raus, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Zeitfahrer, Stefan Küng, wenn er sich da auf das Zeitfahren absolut konzentrieren kann, wäre das sicherlich ein Mann, der da die Top 5 angreift und möglicherweise vielleicht auch ganz vorne mit reinfährt. Muss man mal sehen, wenn es da bis einen Tag vorher jetzt wirklich ordentlich im Gesamtklassement zur Sache geht. Vielleicht ein Mann, der davon profitieren könnte, wenn er alles hypothetisch vielleicht dann gar nicht mehr auf seinen Kapitän so sehr achten müsste.
Ja, also gut, es gibt auf den, die wichtigste Regeländerung eigentlich auf den Etappen 1 bis 9 gibt es einen sogenannten Bonussprint, den es in den letzten Jahren nicht gab. Der ist immer auf den letzten, ja, 20, 15 Kilometern der Etappe und spielt im Kampf ums grüne Trikot keine Rolle, sondern es gibt Zeitbonifikationen von 3 bis 1 Sekunde.
Ein bisschen krumm. Man möchte den die Führenden dazu zwingen, sich da auch schon zu zeigen.
Früher waren die gleichgeschaltet mit den normalen Sprints. Da gab es ja bis maximal 3 Sprintwertungen pro Etappe und damals waren es dann auch jeweils 3, 2 und 1 Sekunde. Meine Meinung dazu überflüssig, weil auf
ja,
den zum, Etappen, auf den
zumal auf unterwegs. Den, auf den ersten Etappen, also auf der ersten Etappe ist dieser Bonussprint, glaube ich, irgendwie 15 Kilometer vom Ziel, wenn ich nicht irre. Mhm. Und wenn da halt so richtig schon sowieso Hektik da ist, da nochmal gesprintet wird, das erhöht meiner Meinung nach das Sturzrisiko nur unnötig. Und selbst wenn du dir da die 3 Sekunden holst, kannst du ja mit dieser Bonifikation theoretisch nicht ins gelbe Trikot fahren, wenn ein anderer die Etappe gewinnt.
Und es widerspricht ja auch so ein bisschen der Regel, diese 3 Kilometer vor Ziel, da neutralisiert man alles, um dann irgendwie kurz davor, also ich finde es auch ganz, ganz großer Kokolores.
Vor allem, also meine Meinung ist auch, da wird jetzt sicherlich kein Gesamtklassementsfahrer da jetzt wirklich auf Biegen und Brechen diese 3 Sekunden wollen,
ja,
weil es dafür einfach zu wenig ist. Also wenn man da jetzt beispielsweise über 10, 6 und 4 Sekunden sprechen würde, dann könnte das ein gewisser Anreiz sein, wobei man dann schon wieder in der Situation wäre, dass dann jetzt beispielsweise für den Fall, dass jetzt ein Romain Bardet da versuchen würde zu sprinten, dann würde jetzt vielleicht aus einem Team Movistar dann vielleicht ein Benatti oder ein Rojas dagegen sprinten und dann würden die Sprinter das Ganze wieder covern. Von daher kann man jetzt mal probieren, aber ich fände es jetzt, wenn das jetzt beispielsweise mal mitten in einem Anstieg wäre,
ja, genau,
auch bei Bergetappen, fände ich das mal interessant. Dann könnte man auch mal sehen, okay, versucht da wirklich einer mal, wenn er sowieso in der Situation ist, mal 300 Meter schneller zu fahren, um da mal ein paar Sekunden zu kriegen, aber auf einer Flachetappe.
Ja, genau. Genauso sehe ich das auch, wenn man das nicht auf den Etappen 1 bis 9, sondern vielleicht mal diese Etappen, wo man dann immer befürchtet, das könnte langweilig werden, ne? Also die Etappe vor Alpe d'Huez zum Beispiel, wenn man da gesagt hat, okay, am ersten Berg und am zweiten Berg gibt es jeweils für den oben ersten 10, 8 und 6 Sekunden für die ersten 3 oder so. Oder in der letzten Woche, ne, um Attacken noch zu forcieren. Für Fahrer, die vielleicht nur ein kleines bisschen Rückstand haben, die man vielleicht dann zu Attacken mehr animieren würde, das finde ich auch deutlich sinnvoller als jetzt diese Nummer da. Also dass man
zumal ja auf diesen ersten 2 Etappen kein Klassementsfahrer irgendwie den Anreiz hätte, da aufs gelbe Trikot zu schielen, also einer aus der zweiten Reihe. Wir hatten es ja beim Giro, glaube ich, auf der 2. Etappe, wo Rowan Dennis diesen einen Zwischensprint gewonnen hat und dadurch dann im rosa Trikot war, weil er so gut platziert war noch in der Gesamtwertung. Mhm. Das gibt's da jetzt nicht, weil sich eh ein Sprinter im Ziel die 10 Sekunden schnappen wird und dadurch dann im gelben Trikot sein wird.
Ja, also nicht ganz nachvollziehbar, was das soll. Ja, andere Regeländerungen hatten wir jetzt schon angesprochen, ne? Dieser Start bei der 1. Etappe. Gibt es sonst noch irgendwas, was am Reglement geändert wurde?
Das, was wir gesagt haben mit dem Mannschaftszeitfahren, dass die Zeit des vierten Fahrers und nicht mehr des fünften zählt.
Ja, aber ansonsten wäre mir jetzt auch nichts bekannt, was irgendwie an neuen Regeln eingeführt wurde. Sonst alles beim Alten, also zumindest was ich gelesen habe. Ja, dann kommen wir wohl zu unserer Lieblingsrubrik bei so einer Pre-Show. Kommen wir zu unseren Favoriten. Sollen wir es mal diesmal ein bisschen anders machen, indem wir einfach die Reihenfolge ändern? Also, dass wir sagen, okay, fangen wir mal an mit, wer ist denn der Favorit auf das die Mannschaftswertung? Also mal was richtig Wichtiges.
Also da kann es eigentlich nur einen Favoriten geben.
Das wäre?
Der Chris wird's wissen.
Fortuneo Vital Concept. Nein, Quatsch. Nein, tatsächlich ist es so, wenn ein Team mit 3 Leadern an den Start rückt und alle 3 Leader das Potenzial für die Top 10 haben und dahinter sogar für den Fall, dass einer von den 3 ausfällt, noch einen 4. Mann haben, der möglicherweise auch die Top 10, 15 angreifen könnte, dann muss es eigentlich Movistar machen.
Hat damals T-Mobile, als sie mit Vinokurov, Klöden und Ulrich mit 3, also ähnliche Konstellationen, haben die damals die Mannschaftswerte geholt? Ich weiß es nicht mehr, also das würde mich interessieren.
Also damals war Team Onze regelmäßig auch recht stark, die hatten
ja, also
mehrere Fahrer, die ganz weit vorne landen konnten.
Beispielsweise 2005, als diese Konstellation, die du gerade angesprochen hast, Christian, da war, hat T-Mobile die Mannschaftswertung mit 15 Minuten vor Discovery gewonnen.
Quad Era Demonstrandum dann wohl. Chapeau. Gut, also dann hätten wir da das Häkchen hintergemacht. Wäre also die Mannschafts... das Trikot haben wir dann schon mal vergeben. Das ist doch gut.
Wie siehst du es denn,
Christian? Habe ich keine Ahnung. habe ich zu wenig Ahnung von der Wertung. Echt. Also da habe ich keinen Favoriten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beide da so für seid, dann kann ich mir nur vorstellen, dass das so kommen wird.
Leider ist es halt der Trostpreis, ne? Man kann sich jetzt nicht wirklich was von kaufen, aber.
Ja, aber Spudel, kriegt man nicht zumindest was in die Mannschaftskasse? Das ist doch auch schon mal was wert. Ja. Also für die Betreuer und so weiter. Ich finde immer, wenn man sagt, okay, wenn wir schon nicht das andere Niedertrikot, holen wir das, damit was Geld reinkommt für alle, wir haben hier viele Münder zu stopfen und sei es durch Kinder, die man gezeugt hat oder die dran mitarbeiten, finde ich trotzdem eine Sache, die man durchaus anstreben kann.
Und du bist auf dem Podium in Paris immer.
Genau. Ja, also gibt jetzt Schlechteres, als das noch mitzunehmen, wenn man es wird wahrscheinlich keine Mannschaft darauf aus sein, es zu gewinnen, aber es wird jetzt im Zweifel.
Oh doch, also gab schon Mannschaften, die da wirklich aktiv drauf geschielt haben. Aber dann wahrscheinlich auch erst.
Ja, aber dann hatten die auch kein anderes Eisen mehr im Feuer wahrscheinlich.
No. Hm.
Jungprofi. Wen machen wir denn da?
Zu unserem Favoriten. Das ist für mich so die Wertung, die am schwierigsten in diesem Jahr zu taxieren ist, weil so keiner eigentlich dieser Leute, die da dabei sind, ausgenommen jetzt vielleicht mal Guillaume Martin und auch ein David Godou, wirklich da auf eigene Rechnung fahren dürfen. Und ich persönlich, ja gut, rechne eigentlich so für mich als Favorit Egan Bernal auf diese Jungwuchswertung.
Mhm. Das war
sehe ich auch so.
Also, das war doch der Kolumbianer, der auch beim Giro aufgetrumpft hat, oder?
Nein.
Nee, woher kann ich
das? Carapaz, Venezuela.
Ja.
Und Ecuadorianer.
Oder so.
Ob Ecuador oder Venezuela, Hauptsache Südafrika.
Italien.
Der war bei der Kalifornien-Rundfahrt und auch bei der Romandie-Rundfahrt einfach ja, bärenstark.
Ja, daher war mir der Name bekannt von der Kalifornien-Rundfahrt. Ja, habe ich jetzt auch nichts gegen zu wenden. Also ich habe mir jetzt mal hier so die Favoriten mit angeschaut. Ich muss gestehen, so sehr drin in der Materie bin ich bei diesem Materie auch nicht, aber ein Team Sky-Fahrer.
Wobei man natürlich gerade bei ihm auch schauen muss, wo steht er mannschaftsintern dann auch im Standing, ne? Also das ist sicherlich da auch ein wichtiger Punkt. Ist er da jetzt einer derer, die jetzt, oder ist er jetzt der letzte Helfer für Froome? Ist es dann vielleicht eher Geraint Thomas? Ist das vielleicht eher ein Wout Poels? Wie wird er da überhaupt eingesetzt? Das ist für mich jetzt so die Frage, die sich mir stellt. Also sicherlich, wenn er jetzt frei für sich fahren könnte und in einem Team wäre, in dem er Kapitän wäre, würde ich da mein Ausrufezeichen hinter den Namen setzen. Allerdings ist es für ihn jetzt auch die erste dreiwöchige Rundfahrt. Man weiß nicht, wie er damit zurechtkommt. Es gibt da ganz, ganz fixe Abläufe beim Team Sky. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein Chris Froome, der jetzt mit Bernal zusammen noch wenige, wenn bis gar keine Rennen bestritten hat, vielleicht dann eher als letzte Helfer auf die Fahrer setzt, die er kennt. Und es gab schon Jahre, da gab es ja so wechselseitige Helferdienste, möchte oder so sich abwechselnde Helferdienste, dass beispielsweise manche Fahrer des Teams sich so die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel des Rennens eher so ein bisschen zurückgehalten haben, früh haben reißen lassen und dann erst gegen Ende der Tour dann wirklich in Erscheinung getreten sind. Wenn sowas natürlich stattfindet und Egan Bernal vielleicht so die ersten zwei Wochen ein bisschen Zeit frisst, ist das mit dem weißen Trikot schon wieder schwierig. Aber vom reinen Potenzial und den Bergfähigkeiten sehe ich ihn an Nummer 1.
Mhm. Aber ja, ist dann auch die Frage, also nehmen wir mal an, er kommt gut durch die erste Woche mit einer Zeit mit Chris Froome, dann wird das Team intern auch sehr spannend werden.
Du gehst so weit zu sagen, er hat eine Co-Kapitänrolle?
Ja, also es ist halt nicht zu taxieren, wie der sich bei einer dreiwöchigen Rundfahrt schlägt, weil es das erste Mal ist, dass er da fährt, aber wenn er die Leistung der Kalifornien-Rundfahrt und der Romandie-Rundfahrt abruft, dann können sich die anderen warm anziehen.
Was sagen wir eigentlich dazu?
Also ich bin schon mal gespannt, wenn ich den Gedanken vielleicht noch einwerfen kann, ob wir einen Bernal im Mannschaftszeitfahren am Ende noch vorne mit dabei sehen. Weil wir haben einen sehr, sehr starken Zeitfahrer Chris Froome, wir haben einen sehr, sehr starken Castro Viejo, Kwiatkowski brutal stark im Zeitfahren, Moscon im Zeitfahren stark, Poels, Geraint Thomas auch. Möglicherweise ist vielleicht so ein Bernal sogar einer derer, die man gar nicht am Ende unter den letzten vier noch sieht.
Kann ich nicht einschätzen, ich kenne seine Qualitäten da überhaupt nicht. Was mich nur jetzt gerade, ich hätte es noch gar nicht auf dem Schirm, hätte mir eigentlich eben schon erfasst. Knesi ist ja gar nicht dabei. Wundert euch das? Er war bei den letzten drei Rundfahrtsiegen von Froome immer mit dabei Und ich hatte ihn schon so zumindest als Kapitän der Route da irgendwo mitgesehen.
Naja, aber bei der Qualität der Mannschaft, also jetzt Knesi in allen Ehren, aber was da für Kaliber mitfahren.
Und ja, ja, klar. Ne, aber nichtsdestotrotz, also er war ja, die Mannschaft ist ja jetzt in den letzten, bei den letzten drei Rundfahrten auch nicht mit einer Gurkentruppe angetreten, um es mal so rum zu sagen. Ne? Schade, hätte mich für ihn gefreut.
Ich sag mal so, die einzige Position, die er noch hätte vielleicht einnehmen können, wäre die von Luke Rowe gewesen, aber da ging es sicherlich dann auch ein Stück weit um Kopfsteinpflaster-Qualitäten, die damit reingespielt haben. Luke Rowe hat auch in den letzten Jahren schon auch bei der Tour gute Helferdienste verrichtet, vor allem im Flachen. Das ist ähnlich wie in Ian Stannard, einfach so ein Tier, das in der Ebene da ewig lang arbeiten kann, kann sicherlich ein Knees auch, aber auch an einem Knees wird sicherlich der Giro nicht spurlos vorbeigegangen sein.
Na, ich habe die Tage hier noch in der lokalen Presse gelesen von ihm, also da war das noch nicht bekannt. Ne, also er hat sich da schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz darüber geäußert, dass er die letzten Tage, dass er bei den letzten Grand Touren mit dabei war und gewonnen hat und dass er einer der wenigen Helfer ist, der dreimal in Folge sozusagen seinen Kapitän mit zur Grand Tour. Und ich glaube, das klang so zwischen den Zeilen, als wäre er da nicht unbedingt uneingeschränkt davon ausgegangen, nicht mit dabei zu sein.
Ja, aber das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal so die Zusammensetzung der Mannschaften anschaut. Bei vielen Favoritenteams ist es ja so, dass die, ja, sieht für mich teilweise so aus, wirklich extra einen Fahrer nur für diese Etappe nach Roubaix mitgenommen haben. Mhm. Also Sky hat jetzt Rowe dabei, Nibali hat extra Hausler mitgenommen. Ja, also da gibt's schon einige.
Dass Hausler da nochmal mitfährt, hätte man wahrscheinlich auch vor Anfang der Saison noch nicht unbedingt mitgerechnet.
Nee, vor allem als er sich im Frühjahr gleich das Schlüsselbein gebrochen hat.
Ja, das meinte ich also, ne? Das ist kurios.
Ja, und ein
paar hätte er wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet, hätte man ihn damals gesagt, wie fährst du zu mit? Dass der Hani noch weiß.
Aber zum Beispiel so ein Romain Bardet hat halt auch einen Oliver Nasen dabei, der halt saugut auf dem Kopfsteinpflaster ist. Also sind wenige stark aufgestellt.
Wobei ich jetzt glaube, dass so ein Oliver Nasen jetzt unabhängig vom Kopfsteinpflaster einfach, was das Team angeht, ein unglaublich starker Fahrer ist und der sicherlich auch ohne das Kopfsteinpflaster seinen Weg in das Team gefunden hätte. Der hat auch letztes Jahr da schon eine starke Leistung abgeliefert und sicherlich ein Fahrer, der auf vielen Etappen Richtung Ausreißergruppe und so weiter da eine wichtige Rolle spielen kann.
Ja klar, aber so Uran hat auch Van Marke und Taylor Finney dabei, sind jetzt auch zwei Leute, die halt super bei sowas sind. Und dann bin ich halt auch gespannt, ob Sagan auf jener Etappe den Babysitter für Maika spielen muss.
Ja. Ich sehe schon, wir werden sehr viel zu reden haben in den nächsten drei Wochen.
ich würde, um den noch, das nochmal kurz aufzugreifen, gerade bei Bora Hansgrohe, wenn da noch ein Markus Burkhardt dabei ist, ein Daniel Oss, ich denke, ein Sagan wird da schon seine Freiheit haben. Also ich glaube, da reichen dann so ein Oss und ein Burkhardt sicherlich auch aus, wenn nicht vielleicht sogar nur einer davon.
Also es wäre jedenfalls, fände ich es, ich würde sogar glauben, dass Peter Sagan gar kein großes Problem damit hätte, in sich Mannschaftsdienste zu stellen. Aber wenn jemand das nicht tun, also nee, das möchte ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Hat denn Bora Hansgrohe schon bekannt gegeben? Ja, ne? Das müssten die doch dann auch gemacht haben. Ich habe es jetzt gerade eben hier gesehen. Mannschaften Bora Hansgrohe. Gucken wir mal schnell rein, wen die mitnehmen. Also, na klar, Sagan, Bodnar, Burkhardt, Maika, Mühlberger aus 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, aber die haben den noch nicht finalisiert sozusagen, ne?
Na klar.
Doch, also ich habe Bodnar, Burkhardt, Maika, Mühlberger, Ospoljanski, Pöstlberger, Sagan.
Okay, ja, auf der Tourseite sind noch insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Namen. Deswegen, das hatte ich jetzt aufgerufen. Nun gut. Was nehmen wir als nächstes? Also, Jungprofi sind wir uns eigentlich relativ einig, dass
Bergtrikot, oder?
Schwierig wird. Bergtrikot? Ja, nehmen wir das Bergtrikot. Ich tippe auf so einen der Co-Kapitäne.
Ich tippe auf Daniel Martin.
Okay.
Weil ich denke, das ist so ein Fahrer, der hat die Zusammenstellung der Mannschaft ist definitiv nicht so, dass er ohne großen Zeitverlust durch die erste Woche kommen wird. Ist auch so ein Fahrer, der so ein bisschen so ein Pechvogel ist und kann mir vorstellen, der hat nach der ersten Woche einen großen Rückstand und geht dann halt auf diese Sonderwertung.
Mmh. noch unentschieden. Ich kann mich, also ich glaube, dass entweder Landa oder Quintana, einer von den beiden. Also der, ne, wenn die in der zweiten, Mitte der zweiten Woche sehen, dass der andere der uneingeschränkte Kapitän ist, und man selber da vielleicht sich schon Zeit irgendwo eingefangen hat, bei Helferdiensten oder mal eingebrochen ist, dass einer von den beiden aufs Bergtrikot gehen wird. Oder auch so ein Maika, der nicht genug, dessen Team vielleicht nicht gut genug ist für das gelbe Trikot, aber der da vielleicht mal so mit ein, zwei guten Tagen da viele Punkte sammeln kann. Das sind so meine zwei.
Ein Fahrer, der definitiv drauf fahren wird, ist der Bergkönig der letzten Tour, Warren Barguil.
Ja, genau, ja. Chris, kurz eingenickt?
Nee, ganz schwierig dieses Jahr, klar. Barguil wird da drauf gehen. Ich denke auch, dass ein Dan Martin, wenn es dementsprechend läuft, drauf fahren kann.
Auch ein Dumoulin vielleicht, wenn er irgendwie sich am Anfang mal irgendwann so ein, zwei schlechte Tage einfängt.
Würde ich jetzt eher weniger sehen. Ich kann mir auch vorstellen, Landa, Quintana wurden schon genannt, dass es vielleicht ein Valverde ist. Den Fahrer, den ich jetzt tippen würde, aber ich weiß, dass es sehr gewagt wäre, Benoot.
Okay. Boah, wird ja jetzt keiner erschossen, wenn es falsch ist.
Also sicherlich ein Fahrer, der so zwischen Interessen für weißes Trikot, Interessen für Bergtrikot und Interessen für Ausreißersiege irgendwo dazwischen einzuordnen ist, da kann es in alle Richtungen gehen.
Bernal vielleicht auch, wenn Froome auf einmal nicht das bringt, oder aber sie werden Froome wahrscheinlich bis zum letzten Tag unterstützen, nachdem was er beim Giro in der letzten Woche gemacht hat. Sonst wäre das ja vielleicht auch jemand. Ja, also sehr, sehr schwierig, die Bergwertung. Vielleicht wird es auch dieses Jahr einfach dadurch, dass so viele gute Fahrer sind, die auch Gesamtklassements-Ambitionen haben, wird das einfach so im Vorübergehen von irgendjemandem mitgenommen.
Also eine Bestandesaufnahme wird sich definitiv nach dieser Roubaix-Etappe machen lassen, weil da wirst du halt schon sehen, die Fahrer, die es da rausgekegelt hat, die haben eigentlich größtenteils nur noch diese Option, die guten Bergfahrer.
Ja, und da glaube ich dann halt, okay, das könnte so ein Landa zum Beispiel sein, so ein Maika, dass die, oder ein Quintana auch, ne? Wer weiß, was, der ist ja jetzt auch nicht der große Freund des Kopfsteinpflasters. Das wären so meine Favs da. Ich glaube, die einfachste Wertung, Punktetrikot. Wer macht das Punktetrikot, wenn Sagan am ersten Tag ausfällt? Machen wir es mal schwieriger.
Also ich sehe es gar nicht so eindeutig, zumal es jetzt ein Fahrer, der es im letzten Jahr schon gezeigt hat, Michael Matthews, der ähnlich gut über die Berge kommt wie Peter Sagan. Also den sehe ich da weitaus näher dran, als es in den letzten Jahren war.
Okay, interessant. Also ich hätte jetzt, also wenn du mir 10 Euro geben würdest, ich würde dich auf Sagan setzen. Aber du hast mehr Geld beim Wetten gewonnen als ich. Insofern würde ich da nicht gegen wetten. Wenn wir beim Punktewertung sind, wie sieht es denn aus mit so astreinen Sprintankünften? Wer holt denn mehr Etappensiege, Kittel oder Greipel?
Ich fürchte,
beide gleich viele und zwar null.
Oder gar keinen.
Ja, null.
Null oder gar keinen, weil wir entscheiden uns noch. Da müssen wir noch mal überlegen.
Also mein Tipp ist, dass Gaviria eigentlich so der dominante Sprinter der Tour wird.
Okay. Gegenstimmen?
Gut möglich, weil wir mit Quickstep natürlich ein Team haben, das sehr, sehr breit aufgestellt ist, aber sicherlich bei den Sprintankünften noch mit die größte Siegchance hat. Klar, sie
und
haben
auch den besten Zug auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Also sie haben sicherlich noch einen Alaphilippe und einen Dschungels, aber die sind beide auch im Zug sicherlich wertvoll und weder Dschungels noch Alaphilippe sind für mich Fahrer, die bei der Tour jetzt naheliegend da in die Top 8 fahren oder Top 10. Also ein Dschungels hat das beim Giro jetzt zweimal bewiesen, dass er das kann, aber ich denke vom Teilnehmerfeld wird die Tour da doch nochmal über dem Giro stehen. Also ich kann mir ihn nicht in den Top 8 vorstellen.
Wie sieht's, also Kittel gewinnt keine Etappe, Greipel gewinnt eine Etappe, nur kurz mir zuliebe, gewinnt Cavendish eine?
Boah, dann muss, glaube ich, schon viel zusammenkommen. Okay. Weil ähnlich wie bei Kittel war jetzt in den Vorbereitungsrennen
nicht wirklich.
Auch nicht so super. Und jetzt auch bei diesem Ionica Race, diesem neuen Rennen, wurde er da auch von Viviani in die Schranken gewiesen. Ah, ich weiß nicht, ob... Man sollte ihn auf keinen Fall abschreiben. Den Fehler haben wir vor 2 Jahren schon mal gemacht und da hat er, glaube ich, auch 3 Etappen geholt. Also, und er jagt ja noch diesen ewigen Rekord von Merckx. Das ist, glaube ich, seine große Motivation.
Ja, zu Recht. Also es gibt jetzt schlechtere.
Ich glaube, 4 Siege fehlen ihm noch, oder?
Recherchieren. Recherchiere ich mal, während ihr euch schon mal festlegt, wer denn jetzt der Toursieger wird.
Na, er hat 30 Etappen gewonnen bei der Tour und Merckx hat, glaube ich, 34 gewonnen.
8 Etappensiege.
Merckx hat 34.
Okay, dann ist das ja eindeutig.
Also 4 fehlen noch.
Ja, das wird er nicht mehr diese Tour schaffen. Aber er ist ja noch jung. Wer weiß. So. Wir hatten es bei der Tour ja meistens so, dass wir einen realistischen Sieger und den Sieger der Herzen hatten. Machen wir das diesmal auch so. Und ich gebe zu, dass ich eine Überraschung dabei habe. Fangen wir mal an mit der Alpha. Wir müssen jetzt eine Reihenfolge festlegen. Zweiter Buchstabe des Nachnamens. Chris, du fängst an. Und dann bin ich dran. Und dann der Thomas.
Puh, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
Du darfst zwei Namen sagen. Einmal, wenn du glaubst und einmal, wenn du möchtest. Und wenn du bei wer du möchtest nicht ehrlich bist, wissen wir das eh alle. Also da brauchst du nicht rumtun.
Ja, der Punkt ist wirklich der Sieger, den ich vielleicht im Herzen habe, wirklich überhaupt noch realistisch? Also
ja,
überhaupt
darum geht es ja nicht. Das ist der Sieger der Herzen.
Okay, Marcel Kittel.
jeder Fan vom 1. FC Köln möchte auch, dass die Meister werden, ohne dass er weiß, dass er es nicht schafft. Also, Sieger der Herzen ist für dich natürlich Alejandro Valverde. Gut, haben wir einen Haken hintergemacht?
Nein. Nee, sag ich nicht mal. Der Fahrer, für den ich mich jetzt... Also, Valverde, Sieger der Herzen, Bergtrikot, meine Ahnung. Egal. Für wen ich mich wirklich freuen würde, wäre Tom Dumoulin.
Also du drückst Tom
Dumoulin. Ist auch unrealistisch, aber dem würde ich nach dem, was ihm Froome beim Giro angetan hat und wie hilflos er da mit seinen Mitfahrern da, wie schlimm es ihm da gegangen ist, dem würde ich es wirklich am meisten gönnen.
Dem drückst du also die Daumen?
Dem drücke ich die Daumen, ja.
Okay. Das finde ich eine.
Auch wenn es unrealistisch ist.
Ja, das ist ja egal, ne? Aber wir haben jahrelang Jan Ulrich die Daumen gedrückt. Ne?
Ja.
Vielleicht ein gutes Beispiel. Also insofern finde ich aber eine gute Wahl im Sinne, also so die Begründung dafür finde ich okay. Und wer wird es?
Ich würde jetzt sagen, dass Guy schon seine Mittel und Wege hatte, Froome wieder fit zu bekriegen.
Okay. Also du sagst, Chris Froome wird gewinnen.
Ja, Pantani hatte auch seine Mittel und Wege.
Na, aber der hat ja mehr oder weniger durch Glück gewonnen.
Er hatte seine Mittel und Wege.
Wenn es eine Kerze im Mailänder Dom war. Also, ja. Jetzt schnell euch an. Ich glaube, ich habe da kein Problem mit, dass Chris Froome gewinnen wird. Am meisten die Daumen drücken tue ich aber, oder glaube ich, für den würde es mich auch freuen und den... Und jetzt wirklich mit der Begründung, dass ich, obwohl ich Sympathien fürs Team Sky hatte, diese Aktion letztes Jahr Freelander, ich drücke Mikel Landa auch so ein bisschen die Daumen. Weil, also so eine ähnliche Begründung auch wie du hattest für Dumoulin, das finde ich ganz, ganz nett. So, dem haben sie was angetan oder der hätte gekonnt und durfte nicht und so weiter, deswegen würde ich mich freuen. Also es hätte für mich so eine Geschichte, wenn er jetzt, ich will nicht sagen Rache nimmt, das klingt so zu martialisch, aber wenn er da so ein bisschen Genugtuung oder wenn er da seine Chance kriegen würde und nutzen würde. Das und dann kann meinetwegen auch Valverde noch ins Bergtrikot fahren, wenn das soll mir dann auch recht sein. Na, aber Mikel Landa ist der Mann, für den ich so ein bisschen die Daumen drücke. Thomas, ich glaube, wenn sich noch nicht jemand Vierter eingeschlichen hat, dann bist du jetzt dran.
Ja, also die Daumen drücken tue ich Port und Nibali.
Oh, Port, weil, gute Wahl, verdammt. Verdammt, ich habe Port vergessen.
Dem wäre es halt wirklich mal zu gönnen, nachdem er wirklich so viel Pech hatte in den letzten Jahren mit Plattfüßen oder im letzten Jahr mit diesem schweren Sturz in der Abfahrt von Mont du Chat. Ja, aber realistisch einschätzen tue ich es, also unter normalen Umständen ist das Double nicht möglich, denke ich, weil in den letzten Jahren sind Quintana und auch Contador dran gescheitert. Auch ob es jetzt eine Woche mehr oder weniger gibt, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Realistisch denke ich, es macht einer von den drei Tenören von Movistar und könnte mir auch gut vorstellen, dass Valverde das macht.
Ich ziehe übrigens zurück, ich nehme jetzt Port anstatt Landa. Den hatte ich vergessen. Landa Bergtrikot und Port gelbe Trikot. So wird es mir gefallen. Außerdem bin ich ja so ein bisschen englischsprachig affin, da macht er, dann ist das auch noch besser. Super. Also, ich fasse zusammen. Chris und ich sagen, Froome gewinnt. Thomas sagt, dass Valverde gewinnt. Und wir drücken die Daumen zweimal Port und einmal Dumoulin. Haben wir doch schon viel vertreten. Also ist doch alles dabei. Schön. Cool, freut mich. Müssen wir uns jetzt mal merken. Beim letzten Mal haben wir vergessen das immer. Vielleicht versuche ich das gleich mal in die Shownotes zu schreiben, damit wir da alles da dokumentiert haben. Ja, dann war's das für die Tour, oder? Dann bleibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle zur Tour nur noch zu sagen, viel Spaß uns allen, ne? Habt eine gute Zeit damit, guckt es schön und wir sprechen uns, wie gesagt, die erste Sendung ist entweder geplant für Sonntag, Montag, müssen wir nochmal gucken, dass wir so, und dann versuchen wir in so einem 3-4-Tages-Rhythmus, 2-3-4 Tage immer, je nachdem auch, wie wir Zeit haben immer, ne? Und wie sich auch Sachen tun. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chris Froome vom Rad steigt und mit Valverde sich anfängt zu prügeln oder wenn Richie Porte aus Versehen die Badehose einpackt statt der Radlerhose, ne, dann werden wir auch eine Sondersendung machen. Aber ansonsten wird es wie gewohnt in diesem Rhythmus bleiben. Gut, dann kommen wir noch zum Rest vom Fest, oder? Haben wir irgendwas vergessen zur Tour?
Nö, ich denke, das
war jetzt so für den ersten
allumfassend gewesen sein.
Ja. Was haben wir hier Sonstiges? Also ich habe hier von den Sachen, die hier drinstehen, da bin ich ein bisschen überfragt. Das
ja, gut,
ist dein Heimspiel
halt
wahrscheinlich, ne?
Thomas. Was wir gestern jetzt noch als, was wir in der vorletzten Sendung, glaube ich, hatten, bei der Tour of Norway, wir diese Prügelei hatten mit Lars Bohm, da ist jetzt rausgekommen, dass der für einen Monat gesperrt wurde für seine Prügelattacke.
Ja, also, aber so richtig rausgekommen, warum, ist immer noch nicht, ne?
Was heißt warum? Weil er einfach dadurch gegen die Regeln verstoßen hat. Die
nee, nee, ja, ja klar. Nein, ich meine, warum er ihm eine getachelt hat. Das meine ich, das...
Das ist wirklich...
Ist nicht so richtig rausgekommen, meine ich. Ich weiß nur noch, dass wir uns, dass wir in der Sendung noch gesagt haben, so einer komisch. Und ich habe dann hinterher von einem Kollegen erfahren, dass das doch nicht ganz so ein unbeschriebenes Blatt war. Und das war ja im Jahr davor auch schon mal der Norwegen-Rundfahrt, wo er den Ärger gehabt hat. Ne, auch mal irgendeine Aktion gehabt. Naja, also ein Monat gesperrt, der fährt definitiv nicht bei der Tour mit, das ist schon mal Fakt. Und was haben wir sonst noch hier so an Vermischtes? Warte mal, müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen.
Ja, also dieser Prozess, den wir jetzt lange erwartet hatten, am Anfang Juni, wo es darum ging, ob Vinokurov den Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich von Kolobnev gekauft hat, wurde jetzt nochmals verschoben auf Anfang Oktober.
Interessiert das noch eine Sau? Frag ich mal, also so ein bisschen.
Ja, viele Leute, weil es auch viel Staub aufwirbeln würde.
Hm, ja, ich kenne, irgendwann ist auch mal, wurde mir die Geschichte zugetragen, dass auf einmal ein Fahrer ein Auto vor der Tür stehen hatte, was ein paar Tage vorher noch einem anderen Fahrer gehört hat. Die Geschichte wurde mir mal zugetragen. Und da war mutmaß nicht auch so eine kleine Schiebung im stand im Raume, dass, wie hieß er nochmal hier, Tomekin war auf einmal sein Auto los. Und, ein nicht namentlich genannt werden wollender Ex-Profi hat, als ich ihm sie meinte, hast du das von Team Sky gehört, ne, dass der die UCI sie verklagt hat, kam die Antwort, die Frage ist nur, wie groß war der Koffer mit dem Geld? Nicht, ob er da war. Nehme ich jetzt zur Kenntnis mit Vinokurov. Was die Okzitanien-Rundfahrt ist auch wieder was.
Das ist einfach die frühere Route du Sud, so die letzte Generalprobe für die Tour de France. Auch ein ganz spannendes Rennen in diesem Jahr. Auf der ersten Etappe war es gleich, dass sich zwei Sprinter aus demselben Team fast geprügelt haben. Buhani und Laporte nämlich in dem Fall. Wo, glaube ich, eigentlich Buhani dafür eingeplant war, für Laporte den Sprint anzufahren, aber hat die Etappe dann selbst gewonnen. Die Quittung hat er jetzt so ein bisschen bekommen, dass er nicht ins Tourteam genommen wurde.
Hat jetzt Urlaub, ne? Längere Zeit Urlaub. 3 Wochen genau genommen, Sommerferien. Buhani lernt es auch nicht. Valverde, da musst du jetzt was zu sagen, Chris. Der hat sich da gut gezeigt. Der ist in guter Form.
Tendenziell schon. Also klar muss man sagen, das ist jetzt sicherlich keine Rundfahrt, die jetzt von der Schwierigkeit und vom Teilnehmerfeld mit einer Dauphiné oder einer Tour des Suisse zu vergleichen ist. Aber ja, es gab da eine Bergankunft, Da ist er am Ende noch mit Danny Navarro und Kenny Ellison zusammen gewesen. Die haben sich ein bisschen bekriegt. War ein Anstieg, ich glaube 15 Kilometer lang, und am Berg ganz oben hat er dann halt seinen fulminanten Schlusssprint ausgepackt am Berg, hat sie stehen lassen, hat glaube mit 1-2 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also jetzt nichts Spektakuläres, möchte ich sagen, weil Dani Navarro und Elizonte jetzt sicherlich auch keine Fahrer sind, die jetzt beispielsweise bei einer Tour de France jetzt eine tragende Rolle hinsichtlich der Top 5 oder Top 10 spielen. Aber sicherlich wieder ein Beweis seiner Klasse, die er immer noch hat. Am nächsten Tag gab es dann noch die vierte und abschließende Etappe. Da ging es ja so ein bisschen hügelig und bergig am Anfang zur Sache, und hinten raus wurde es ein bisschen flacher. Er hat sich da zusammen mit Luis Leon Sanchez da vom übrig gebliebenen Hauptfeld gelöst, 70 Kilometer vor Schluss. Und da war es dann wirklich am Ende tatsächlich nochmal ganz, ganz spannend, weil er wirklich da auf den letzten 100 Metern ist er da noch gestellt worden von Anthony Ruh. Wurde dann Zweiter, aber die 70 Kilometer mit Luis Leon Sanchez, das hat er ja nicht das erste Mal dieses Jahr gemacht. Er muss hier Rundfahrt und auch eine Etappe der Valencia-Rundfahrt ist nahezu ähnlich gelaufen. Ja, war wahrscheinlich so eher so ein bisschen so Richtung Trainingsfahrt, ohne dass es natürlich komplett ohne sportlichen Reiz war.
Ja, aber das muss man ja auch erstmal machen. Nationale Meisterschaften waren noch am Wochenende.
Ja, das ist ja eigentlich immer so das, worauf ich mich dann bei der Tour de France am meisten freue, dieses erste Präsentieren dieser nationalen Meistertrikots. Da muss man sich dann immer erst ein bisschen umgewöhnen, wer da jetzt in welchem Trikot rumfährt. In Spanien haben wir jetzt mal den Vorteil, dass man zumindest die Izaguirre-Brüder dann auseinanderhalten kann, weil Gorka Izaguirre ist nämlich spanischer Meister geworden. In einem Rennen, das von Movistar kontrolliert wurde und wo ich auch eigentlich gedacht hätte, die stellen den Sieger, aber ja, da wurde am Ende ein Movistar-Sieger durch eine Rivalität hinten verhindert.
Ja, das ist doch immer das, wo wir gesagt haben, ne? Das ist der, wie soll man sagen, die Meisterschaft, die eigentlich an der Bar am Abend vorher geklärt wird. Ne? Aber
ja, wobei
klappt das nicht immer.
Nein, man muss ganz ehrlich auch sagen, klar, Team Movistar von der Anzahl der Fahrer und so weiter, hätten sie sicherlich auch dieses Rennen kontrollieren können, haben sich zu einer anderen Taktik hinreißen lassen, dass sie früh schon Fahrer in die Ausreißergruppen setzen, die jetzt aber vielleicht nicht die allergrößte Qualität bei so einem hügeligen Kurs hatten. Da gehören jetzt Erviti und Barbero da auch dazu. Hinten hatte man dann, als es zur Sache ging, gar nicht mehr so viele Fahrer. Und sicherlich auch ein Thema, das Team Movistar war in den vergangenen Jahren, was spanische Fahrer anging, immer sehr, sehr stark besetzt. Mhm. Wenn man da an die vergangenen Jahre denkt, die Sieger, die teilweise von Valverde quasi in dieses Trikot reingeschubst wurden, möchte ich fast meinen, da war da damals ein Jesus Herrada dabei beispielsweise, der ist jetzt bei Cofidis. Da war ein Jon Izaguirre dabei, der ist mittlerweile ja bei Bahrain Merida, Gorka Izaguirre jetzt mittlerweile auch. Also es ist natürlich, was jetzt so die spanischen Fahrer angeht, sicherlich auch ein gewisser Substanzverlust, den das Team Movistar in den vergangenen Jahren da ganz einfach auch erlitten hat, dass da wirklich einige starke Fahrer in den letzten 3-4 Jahren gegangen sind. Die Izaguirres, die Herradas, Castroviejo ist ein weiterer Fahrer, der da dazugehört. Landa ist die spanische Meisterschaft, meine ich, jetzt gar nicht mitgefahren. Von der reinen Klasse her war Valverde der stärkste dieser spanischen Meisterschaft, hat sich dann am Ende auch gegen das komplette Feld, wenn man da noch von Feld reden will, am Ende nochmal durchsetzen können, aber Gorka Izaguirre haben es am Ende einfach nicht mehr einholen können.
Ja, aber ich bin jetzt gespannt, wie dann dieses Trikot wirklich aussehen wird, weil das ist ja mal was anderes. Also wir wissen ja, dass Eusebio Unzue nicht der größte Fan von Meistertrikots ist, und ja, schauen wir mal.
Hallo? Hallo? Ja, ach so, bei mir war das Signal gerade weg. Ich war, gerade einen mächtigen Schreck bekommen. Entschuldigung.
Ja, und vielleicht kann man nochmal so ein bisschen die anderen Meister.
Ja, genau, das war
so grob gesagt. Yves Lampaert gewinnt die Meisterschaft in Belgien. Dann Peter Sagan, wie fast zu erwarten, in der Slowakei, glaube ich, mit einem riesigen Vorsprung, wie auch Bob Jungels in Luxemburg. Mhm. Und die deutsche Meisterschaft, ganz spannendes Rennen, dieses Jahr wieder in Einhausen. Toni Martin hat den Zeitfahrtitel jetzt, glaube ich, zum 8. Mal geholt. Aber im Straßenrennen hat sich etwas überraschend Pascal Ackermann durchgesetzt.
Mhm. Überraschend? Also ne, das Team Bora hat ja schon die Ansage gehabt, ne? Also es ist vielleicht fast nicht ganz so, aber wie bei den Movies, ne, das Trikot bleibt bei uns. Und dementsprechend war das ja schon so ein bisschen eine Ansage, dass ich
also,
da halt mal,
also ja, aber dass das da Kittel ja, und Greipel und Degenkolb schlägt, das war schon ja jetzt dann doch mal eine Ansage an die, dass der, dass da mit ihm auch auf höheren Ebenen zu rechnen ist.
Mhm. Weißt du,
also
was?
Das war jetzt auf jeden Fall, also ganz klar, weil ich einen Kittel jetzt bei dem Kurs deutlich stärker eingeschätzt hätte und auch davon ausgegangen bin, dass er hinsichtlich der Tour de France da nochmal zugelegt hat. Es ist jetzt sicherlich nicht ganz vergleichbar mit dem Fall 2005 war es, glaube ich, als Gerald Ziolek da mit 18 gewonnen hat, weil den kannte wirklich jetzt gar keiner. Aber die Vorzeichen und was die Konkurrenz anging, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du da einen Greipel als Konkurrent hast, einen Kittel als Konkurrent hast, dann da auch noch einen Degenkolb als Konkurrent hast, die alle schon ihre Weltklasse-Erfolge in ihrer Vita haben, dann war es sicherlich was sehr, sehr Überraschendes. Ich glaube nicht, dass viele Leute auf Pascal Ackermann jetzt gesetzt hätten.
Mhm. Wobei es ja, also ich habe jetzt keine Bilder von dem Rennen selbst gesehen, aber so gewesen sein soll, dass diese Kurve kurz vor dem Ziel, also ja, wer da vorne war, also da ging es mehr um die Position als am Ende ums Sprinten, aber nichtsdestotrotz wertet das den Erfolg ja 0,0 ab.
Ja. Ja, und dass der Zeitfahrtitel nur über Toni Martin gehen wird, das war ja vorher auch relativ wahrscheinlich. Insofern,
gibt ihm jetzt vielleicht nochmal einen Schub für die Tour de France, hat jetzt auch gesagt, dass er super zufrieden und happy ist, aber ist dann auch so ein bisschen die Frage bei der Tour de France, was wird da seine Rolle sein? Genau. Ist er dann nur im Zug eingeplant, das Zeitfahren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist nicht so sein Ding, ja.
Naja, was heißt nur im Zug eingeplant? Also wenn er den Hönehaufen mal auf Vordermann bringen würde, das ist ja schon mal eine Aufgabe. Also also wenn er diese Aufgabe bewältigt, dann ist das schon, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. So zumindest meine Sicht auf diese Dinge. Wen haben wir noch? Französischen Meister? Weißt du den noch? Hatten wir den eben schon?
Roux, ja, hat es gewonnen. Auch ein super Rennen, also man hätte da im Finale, hätte ich damit gerechnet, dass ein Alaphilippe das macht, aber im Sprint hat er sich da als Stärkster erwiesen und ja, super Finale gewesen.
Mir fehlt noch den englischen Meister, habe ich gar nicht mitbekommen. Weißt du es auch noch?
Swift Connor,
okay.
Ist, glaube ich, sogar der Cousin von Ben Swift, wenn ich nicht irre.
Ah, okay. Mann.
Nee, Connor Swift, so rum.
Stimmt. Ja, dann haben wir die Meisterschaften auch mal so überblickt. Wobei ich kann ihnen irgendwie nicht so richtig was abgewinnen. Also ich finde die Trikots immer schön, dann zu sehen, ne? Und auch den Burkhardt im letzten Jahr in dem Trikot Ackermann jetzt, das ist immer schön und noch eine große Ehre, aber irgendwie so ein
nationaler Meister. Ja, aber das Problem ist, er startet nicht bei der Tour de France. Also
ach so.
Viele Meistertrikots sind ja gar nicht bei der Tour vertreten. Also ist relativ schade.
Ja, also ich finde es immer schön, aber so nationale Meisterschaften finde ich immer. Die schocken mich nicht, wie man so früher so gesagt hat. Dann haben wir noch das Adriatica Ionica Race.
Ja, ist also jetzt eine ganz neue Rennserie in diesem Jahr in Italien, gestartet von der Adria sozusagen mit einem Teamzeitfahren, 5 Etappen. Ja, mehr oder weniger dann 3 Flachetappen und dann noch eine Bergankunft am Passo Giao. Ilia Viviani holt 3 Siege und ja, die Bergankunft am Passo Giao gewinnt der besagte Ivan Ramiro Sosa, den wir jetzt schon bei der Tour auf die Alps, der da von sich hören gemacht hat, mit 20 Jahren, der am Ende dann auch die Rundfahrt gewinnt und generell diese Rundfahrt ja jetzt neu ins Leben gerufen. Man will da im nächsten Jahr, ist der Plan so, dass man da auch ja so eine Art Balkan-Rundfahrt draus macht, also sprich auch in den Osten Richtung Kroatien, Rumänien runterfährt und ja, ich finde den Zeitpunkt gar nicht schlecht, weil es ist so nach der Dauphiné und Tour de Suisse, noch vor der Tour de France, da gibt es kaum Konkurrenz im Rennkalender, organisiert von Moreno Argentin, der sich da so ein bisschen bemüht, den italienischen Radsport wieder auf die Beine zu bringen. Ja, und wie gesagt, dieser Ivan Ramiro Sosa, da kann man sich auch fragen, ob der in dem nächsten Jahr noch beim Team Androni fährt.
Mhm. Genau, ist im Prinzip so gefühlt so der kleine Bruder von Egan Bernal, ein Jahr jünger, grob. Ja, ich habe da immer so meine Zweifel, wenn da wirklich jemand mit 20 da ganz vorne schon mitmischt und gleich der Zweite, nachdem es Bernal letztes Jahr auch schon in dem Team war, mhm, und es ja da auch schon gewisse Gerüchte gab um den Rennstall. Ja, ist auf der einen Seite sicherlich schön, auf der anderen Seite schwingt da auch, wenn es böse klingt, immer so ein gewisser Restzweifel einfach mit.
Ja, ja. Ja, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich die Mannschaft mit dem besten Scouting.
So kann man jede, das ist gerade interessant, ne? Weil so kannst du halt immer von beiden Seiten so betrachten. Schlimm, dass man diese Zweifel haben muss, einfach, ne? Deswegen.
Fuhr nicht mal Emanuele Seller auch für das Team?
Nee, der fuhr für das Team Badiani. Also das ist ja ein ganz anderer Rennstall.
Jetzt ist aber hier ganz großen Karten auf den Tisch gelegt, was? Oh, so, bevor, also entweder ich verabschiede mich jetzt von euch, weil ich jetzt nicht mehr mitkomme, oder wir machen den Sack dicht. Ich neige zu zweit dran, weil dann kann ich die Folge heute noch veröffentlichen. Eine Sache liegt mir noch am Herzen, das habe ich gar nicht mit euch abgesprochen. Keine Sorge, ihr habt damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich beide mitbekommen, ne? Der Sturz von Christina Vogel vor ein paar Tagen. Wann war das? Ne, es war schon an. Wie lange ist es jetzt her?
Eine Woche.
Eine Woche? Das ist eine Woche erst? Ja, stimmt. Also Christina Vogel, Palmares, mehrfache Olympiasiegerin. Was hat sie noch alles gewonnen? In erster Linie ist sie mir immer als Bahn-Olympiasiegerin so irgendwie bekannt oder auf dem Schirm. Weltmeisterin im Teamsprint und so weiter, hatte ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Auftrag, damit ich nichts falsch sage, weil das ist jetzt, glaube ich, zu wichtig dafür. Am 26. Juni, wie es dazu gekommen ist, weiß man, glaube ich, gar nicht so genau. Sie ist mit einem holländischen Fahrer zusammengestoßen auf der Bahn. Ich frage mich immer, wie kann das passieren? Also sie sind sich gegenseitig entgegengekommen oder irgendwie, ich weiß es nicht genau. Ist auch jetzt für das Ergebnis des Ganzen eigentlich irrelevant. Und hat sich wohl extrem schlimm verletzt, Hubschrauber abgeflogen, künstliches Koma und. Ja, und das ist sehr, sehr unschön. Also Maximilian Levy hat erste Hilfe geleistet noch und so weiter und so fort. Und es gibt einfach eine Spendenaktion, auf die ich hinweisen möchte. Also wer da etwas abgeben möchte, ne, das Funding-Ziel ist schon längst erreicht. Also dieses Geld geht wohl, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig verstanden habe und dann auch noch, 1:1 in die Rehabilitation und in die Unterstützung der ganzen Geschichte. Und ich glaube, sie hatten als Funding-Ziel irgendwie 50.000 Euro zu sammeln bis Ende diesen Monats. Und das ist schon übertroffen. Muss man sich jetzt jeder selber entscheiden, ob man dann trotzdem noch da Geld drauf wirft, obwohl man sagt, die hat ja das Ziel schon erreicht, ne? Also das Ziel ist ja die Rehabilitation. Kann wohl damit umgesetzt werden, aber ich glaube, da kann jeder Euro noch helfen und auch wenn jemand nicht viel Geld hat, oder wenn jemand kein Geld hat, dann soll er auch keins geben und wenn es einem wehtut, dann soll er auch nichts geben. Aber selbst wenn man nur einen Fünfer dahin wirft oder so, in der Summe können da, glaube ich, viele Radsportfans mal ein bisschen was tun oder geben und ja, habe ich verlinkt, kann jeder drauf gucken oder nicht drauf gucken, kann man was machen oder nicht, das wäre schon mal darauf hinweisen, oder wer es noch nicht mitbekommen hat, oder mitbekommen hat und noch nicht gesucht hat nach dieser Seite oder wer, ne, das, ich sehe sie gerade, das ist, glaube ich, von der Sparkasse geschaltet oder so, also insofern wird da hoffentlich dann auch 1:1 die Kohle an die Dame weitergegeben und ihre Familie. Ja, wollte mir nur darauf hinweisen, ne, was jedermann daraus macht. Wenn man 15.000 Euro stiftet, bekommt man den Original-Olympia-Rahmen von Levy damals aus London, glaube ich. Ja, konnte ich mir jetzt nicht leisten. Aber naja, ich hoffe, ich habe die Stimmung damit jetzt nicht zu sehr in den Keller gerissen.
Absolut nicht. Ist ja leider ein eher trauriger Anlass, ja, den wir dann zum Schluss noch besprechen müssen. Zumal es, glaube ich, bei ihr auch so war, dass sie schon mal einen schweren Verkehrsunfall,
genau,
hatte.
2009 hat sie sich schon mal zurückgekämpft.
Genau, dann ewig noch für ihr Schmerzensgeld überhaupt klagen musste.
Aber ja, also ich finde, so hart das klingt oder so blöd das klingt, ich finde es schön, dass zumindest, also jetzt hier innerhalb von kürzester Zeit sehr eine wirklich signifikante Menge an Geld zusammengekommen ist. Ich finde, das ist auch immer, ne, Radsportler werden nicht das Geld haben, das Fußballer haben und Radsportfans wiederum oder Leute, die selber aktiv Radsport haben, geht's, glaube ich, ganz gut, weil, ne, das Material ist auch sehr teuer und so weiter und so fort. Aber dass man dann so schnell Gelder zusammenbekommt und dieser Frau hilft, die uns ja auch, also ich kann mich noch erinnern an die letzten Olympischen Spiele, Sommerspiele, ne, wo ich dann auch vom Fernseher gesessen habe und ihr die Daumen gedrückt habe. Und jetzt die Vorstellung, dass es dieser Person sehr, 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 sehr schlecht geht und man jeder mit einem kleinen Beitrag was dafür tun kann, dass es ihr vielleicht irgendwann hoffentlich wieder besser geht. Das finde ich einfach auch so ein Dankeschön oder wenn ich vor der Glotze sitze und mir das angucke, dann bezahle ich da nichts für, außer meinen Rundfunkbeitrag, den ich gerne bezahle. Deswegen kann man da ruhig mal was geben. Aber das nur so am Rande. Gut, also, um die Stimmung jetzt wieder hochzupushen, wir freuen uns wahnsinnig auf die Tour. Ich freue mich wahnsinnig, die Tour mit euch wieder zu begleiten. Ich hoffe, wir kriegen das genauso hin wie bei dem Giro, weil das fand ich im Nachhinein, wir haben zum einen viele Hörerkommentare bekommen und Feedback, dass ihr das von den Formaten her und von den Abständen her und so ganz gut fandet. Deswegen versuchen wir es auch wieder so durchzuziehen. Und bedanke mich noch für die Spenden. Ihr habt vielleicht gehört, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, der Chris, der klang heute viel besser als sonst. Chris, sag doch nochmal was.
Genau, ich habe mir da eine Operation unterzogen.
Ja.
Nein,
das deine Nasenscheidenwand, die du dir sonst im P1 weggeguckst hattest, wieder hergestellt. wir haben uns noch ein Headset für den Chris leisten können und das Mischpult auch dazu und deswegen klingt er jetzt genauso gut wie der Rest vom Fest. Inhaltlich war das ja nie ein Problem, ne? Aber jetzt haben wir es auch die Akustik dem Inhalt angepasst.
Und genau, das geht, also ich habe jetzt einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mit dem Gerät zurechtkomme, ja. Von daher.
Es waren fünf Knöpfe, ne? Und drei Drehschalter, drei Knöpfe. Und das hat halt gedauert, ne?
Also, da kann man viel falsch machen.
Ja, da kann man viel falsch machen. Sonst macht der Chris nur mit zwei Steinen Feuer. Das geht einfach, die haut man aneinander. Und jetzt kam auf einmal Elektronik und dann blinken auch noch ab und zu Sachen. Da ist man direkt schnell am Limit.
Ja, also zumindest, wenn ich das Gerät gegen den Bildschirm gehauen habe, ist halt einfach nichts passiert. Ja, also es hat halt eine Weile.
Kein Feuer angegangen. Das Einzige, hast du mal gezählt, es hat gebrannt, als du dir die Stecker in die Augen gesteckt hast, ne? Das hat so ein bisschen ein Auge gebrannt. Aber ja. Ansonsten war da nicht viel. Nee, aber das können wir dann, sowas können wir uns immer leisten, dank eurer Unterstützung und dafür danke, ne? Also via Patreon, via PayPal, wenn uns mal jemand was überweist oder Leute, die uns regelmäßig etwas überweisen, vielen, vielen, vielen Dank. Die Amazon-Bestellungen, das ist auch ganz toll, wenn ihr da über unseren Link sozusagen Amazon betretet. Das findet ihr alles, wenn ihr sucht auf unserer Seite. Da darf man nämlich gar nicht darauf hinweisen, habe ich letztens irgendwo gehört. Und das einzige Problem ist, die Sachen sind ja anonymisiert und ich sehe dann, wenn ihr was bestellt habt und dann möchte ich es auch oft genug haben. Aber bis jetzt kann ich mich sehr zurückhalten. Gut, dann machen wir den Sack dicht und wünsche euch allen eine schöne Tour und wir sprechen uns sehr, sehr, sehr bald schon wieder. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.